Moin liebe Weinnasen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Halbtrocken, dem Interview-Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlern. Ich bin Timo Wolf und hier geht es auch um Wein und die Frage, was mögen denn meine Gäste und was haben sie zum Thema Wein zu erzählen? Ihr wisst es, im Wein liegt die Wahrheit und die versuche ich mit drei Weinen aus meinen Gästen herauszukitzeln. Dazu lade ich jede Folge einen Gast vor das Mikrofon und dann gucken wir mal, was er oder sie so über Wein weiß oder wissen möchte. Und natürlich wollen wir hören, was er oder sie sonst noch so über das Leben zu erzählen hat. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so berichten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Weinnasen, zu einer neuen Folge Halbtrocken, dem Interview-Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Und heute ist wieder ein besonders schöner Tag für mich, denn was gibt es Schöneres, als Freunde zu Hause zu Gast zu haben? Und ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Freund Atze Schröder.
Timo, also jetzt schon mal von Herzen Dank für diese Einladung. Das sieht so toll aus.
Habe ich nicht ein wunderschönes Wohnzimmer?
Ja. Also das ist ja gemacht für Herzöge und Fürsten. Ich komme mir vor wie der Duke of Hastings.
Ja, nur dass du besser aussiehst. Wir sind heute wieder mal in diesem wunderschönen Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Ich würde ja sagen, das ist das erste Haus am Platze.
Nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit ist es ja jetzt, glaube ich, zum dritten Jahr in Folge zum besten Hotel Deutschlands gewählt worden. Und das heißt ja schon was.
Also ich bin ja immer wahnsinnig gerne hier und du bist ja auch häufig zu Gast, ne?
Ja, ich wohne in der Nachbarschaft und wir strahlen gegenseitig auf uns ab und deshalb freue ich mich jetzt schon auf die Spargelsaison.
Ja, hier steigen ja alle Menschen ab von Rang und Namen und auch die, die keinen Rang und Namen haben.
Alles,
alle wollen hierher, ne?
Relevant und ja, wichtig ist. Ich sag mal von Bill und Tom Kaulitz.
Ja, Bill und Tom, genau.
über die ganz großen Stars, die in der Barclays Arena spielen. Wer fällt mir denn gerade noch ein? Wer war denn letztes noch hier? Naja, auf jeden Fall die ganz großen.
Ich glaube, Ed Sheeran und so kommen hier auch her.
Ed Sheeran hat hier vom Balkon gewunken.
Ja, und, hat er sich bei Michael Jackson damals abgeguckt?
Ja,
er
hat eine Rede gehalten, die leider keiner mitgekriegt hat, weil sein Zimmer ging nach hinten raus.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das Jahr ist ja schon so ein bisschen fortgeschritten. Wir sind ja jetzt schon im März. War das Q1, wie man so schön sagt, das erste Quartal gut zu dir?
Sensationell, ja. Also wir haben natürlich hier in Hamburg 2 Monate brutalen Winter gehabt.
Ja.
Und fanden aber Spatzel und ich eine gute Lösung, weil wir ab Mitte Februar in Valencia waren. Da war dann
mindestens bei Onkel Dittmeier.
Ja. Genau, bei Valensina in der Punica-Oase sozusagen. Und da war dann blauster Himmel. Als wir wieder kamen, ging es so weiter. Also ich habe seit ungefähr 4 Wochen gutes Wetter.
Das ist ein Traum.
Ja.
Ja, ich muss auch sagen, als der Schnee kam, war ich froh. Als der Schnee blieb, dachte ich, naja, und dann am Ende wurde es hart. Ja, dann ging er weg. Jetzt waren ein paar Tage sehr schönes Wetter. Und nächste Woche soll es wieder auch wieder bergauf gehen.
Ja, das bestätigt uns nochmal, dass wir absolut in der richtigen Stadt leben.
Ja, aber es gibt fast nichts Schöneres, muss ich sagen. Und heute bist du ordentlich fit? Hast du Power und Elan mitgebracht?
Ja, ich bin frisch und ausgeschlafen, bin zwar gerade auf Tour, habe aber 2 Tage Hamburg Ruhe gehabt und war gestern noch an der Elbe spazieren. Also ich bin wirklich willens und in der Lage, hier zu glänzen.
Und aber die Tour ist ja schon im letzten Jahr gestartet, ne?
Ja, das waren die Preview-Termine. Die Tour startete im Januar, Mitte Januar. Und
Übung, so zum Üben.
Genau, ja, es wird ja jeden Abend ein bisschen besser.
Also die Praktikantentour.
Ja, ich hoffe, dass ich, wenn ich nächstes Jahr im Februar oder März bin ich in Hamburg, ich hoffe, dass ich dann auf dem entsprechenden Niveau bin.
Ich habe gehört, die Verkaufszahlen sind gut. Und ich freue mich auch schon sehr drauf. Ich bin dieses Jahr auch einmal zu Gast und ich kann mich sehr gut ans letzte Mal erinnern. Ich habe jetzt noch Muskelkater vom Lachen.
Ja, so soll es sein. Ne? Die Leute sollen sagen, der Schröder ist immer noch ein feiner Kerl. Gut, dass der mal Kanzler war.
Ja, und er sollte es auch wieder werden vielleicht. Es ist ganz witzig. Ich habe am Wochenende mit einem Mitarbeiter über dich gesprochen, der ist 26 Jahre alt. Also so ein junger Hengst, sagen wir mal. Was sagt man zu jungen Pferden? Fohlen? Nein, für einen Fohlen ist er zu alt, sagen wir mal so.
Ein junger Begeisterungsfähiger.
Junger Begeisterungsfähiger. Sehr gut aussehender junger Mann. Und der, und der sagte, ja Mensch, Atze Schröder, ich hatte erzählt, dass wir Podcast aufzeichnen.
Lebt er noch, hat er gesagt.
Ja, den nimmt man ja gar nicht mehr so wahr.
Stimmt.
Und wenn man dann genau hinguckt, stellt man fest, der ist ja überall. Und da habe ich gesagt, ja, das ist dieses Social Media Bubble, wo alle so drin sind. Wenn man da so Felix Lobrecht denkt man, das ist so ein Superstar, ne? Aber in Wirklichkeit im Vergleich zu dir, da muss er ja noch viel tun, oder?
Ach ja, er hat viele jüngere, begeisterte Fans und ist doch auch schön. Ne? Bei mir geht es halt von jung bis alt und ich bin da halt so ein Klassiker. Das ist wie so eine Tupolev, die schießt auch nicht vom Himmel.
Ja, aber du machst das jetzt schon, du bist jetzt ja...
über 30 Jahre.
Über 30 Jahre.
Es gibt Fans, auch weibliche Fans, so fange ich die Show neuerdings auch an, dass ich, egal wo ich bin, letzte Woche war ich in Zürich, da habe ich gesagt, tja Leute, machen wir uns nichts vor 30 Jahren brauchte ich hier noch kein Hotel. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ja auch in der Schweiz da immer so 28, 29, 30-jährige Bitches, verzeih mir, ja. Aber in dieser Umgebung,
darf man das sagen?
Man fühlt sich ja, als würde man bei Bridgerton mitspielen. Ja, und die waren damals so 29, 30. Und jetzt, 30 Jahre später, sind sie nicht mehr 29, 30. Aber wie ich sehen konnte, alle gut verheiratet.
Ja, sehr gut. haben was gelernt und sich was abgeguckt.
Ja.
Ja, aber man kann, glaube ich, Bitches sagen, weil wir haben ja nach den Epstein-Files gelernt, dass die Moral sinkt anscheinend mit dem Einkommen.
Ja, da müssen wir ja nicht mitmachen. Ne? Und du hast ja dieses Ambiente ausgesucht, damit wir hier auf höchstem Niveau auch trinken. Und man kriegt ja schon Durst, wenn man dieses Hotel betritt. Und das macht, glaube ich, auch das Vier-Jahres-Sein aus, dass in so einem Fünf-Sterne-Haus die Zimmer gut sind. Das erwartet man einfach. Aber dass die Gastronomie auf so einem hohen Niveau ist, das ist wirklich außergewöhnlich.
Ja, und der Service.
Ja.
Vom Portier an der Straße, der einem die Tür vom Taxi öffnet. Und selbst wenn ich hier reinkomme in Jeans und Sneakern, nicht die Nase rümpft, sondern sagt, schön, dass Sie da sind.
Ja.
Kommen Sie rein.
Ja.
Tisch ist fertig.
Das ist einfach, ja.
Was sollen wir für Sie öffnen?
Zu Gast bei Freunden.
Ja. ja, das mit dem Trinken ist natürlich der wichtigste Punkt heute. Heute habe ich mir, ich weiß ja, wir sind ja immer gerne zusammen bei Schaumwein. Du magst, wenn du überhaupt trinkst, dann trinkst du mal Schaumwein.
Richtig.
Und heute habe ich drei Schaumweine mitgebracht, um mal zu schauen, welcher dir davon am besten schmeckt. Und ich würde auch direkt mit dem ersten starten.
Da habe ich direkt eine Fachfrage.
Ja.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Schaumwein, Sekt, Prosecco und Champagner? Oder ist das alles?
Naja, tatsächlich, Schaumwein ist so ein großer Überbegriff für alles, was schäumt. Tatsächlich, Champagner rechnet man in die Kategorie Schaumwein eigentlich gar nicht mit rein, weil es eine eigene Kategorie ist. Es ist immer leicht zu verstehen, Schaumwein so. Wir haben heute einen Sekt, einen deutschen Sekt. Wir haben einen sehr schönen Prickler aus Norditalien.
Wir haben einen Prickler aus Norditalien. Wer jetzt Böses denkt, ist selber schon.
Und ein Cremant aus Frankreich.
Bitte.
Also wir sind mal richtig europäisch, international unterwegs. Du kannst was sagen, was du besonders gerne trinkst. Und in der Zeit öffne ich schon mal das klärste Fläschchen.
Ja, ich bin ja nicht zuletzt durch dich zum Champagner-Victim geworden. Und ein guter Champagner belebt ja doch, das muss man schon sagen. Und es ist ein anderer Rausch, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es durch die Perlage passiert, dass der Alkohol dann in besonderer Form ins Blut übertritt, keine Ahnung. Aber wie du schon sagtest, ich trinke selten noch. Aber wenn, dann auf jeden Fall Abteilung Schaumweine.
Wenn, dann richtig.
Genau, selten. Aber wenn, dann aber viel und sehr oft. Messmer, ich dachte, die machen nur Tee.
Ja. Das ist der große Bruder.
Aber es hat nichts miteinander zu tun.
Nee, ich glaube, da wäre das Weingut auch froh, wenn sie mit den Teeleuten was zu tun hätten. Das läuft, Tee verkauft sich, glaube ich, nochmal deutlich mehr als Wein.
Und die Kalkulation ist wahrscheinlich irre gut, weil das Wasser bringt der Konsument selber mit. Und in so einem Teebeutel ist ein Warenwert.
ich weiß nicht, ob vorne eine 1 vor der Komma, eine 0,0001 wahrscheinlich. Also Tee ist, glaube ich, in diesem, da sind ja Minimengen drin in so einem Beutel.
Muss nicht gekeltert werden.
Ich glaube, bei dem Teebeutel ist die diese Büroklammer, die das Bändchen hält, ist das teuerste.
Hat mich auch immer beeindruckt.
Ja, das ist ein Riesling-Sekt aus der Pfalz vom Weingut Messmer. Und Riesling ist ja in Deutschland so unsere Königin-Rebsorte. Das kann ja in der Welt keiner wie wir.
Und ist auch wieder da, oder?
Ja, aber wobei man sagen
ich weiß,
muss...
Ich weiß, bis vor 10 Jahren war Riesling noch so leicht im Verruf, wahrscheinlich durch die Nachkriegsjahre 60er, 70er, wo da ziemlich viel Plörre unterwegs war, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich würde auch sagen, seit mindestens 10 Jahren, wenn ich da mal einen Wein bestelle in Deutschland, dann doch eher den Riesling.
Ja, ich finde auch, deutschen Riesling kann man sehr gut bestellen. Es ist so ein bisschen wie bei Craft Beer, es wird über nichts so viel geredet wie über Riesling, aber es wird dann doch im Vergleich zu anderen Rebsorten relativ wenig getrunken.
Worauf führst du das zurück?
Also Riesling ist schon eine Rebsorte, die etwas für, also es gibt ja ganz banale Rieslinge und sehr wirklich sehr, sehr gute Rieslinge und Sommeliers und Weinkenner, die schätzen gute Rieslinge schon sehr. Aber ich sag mal so, der normale Verbraucher, für den ist Riesling nicht so einfach zugänglich. Und häufig hat Riesling lebt halt auch von seiner Säure. Und damit haben Leute häufig Probleme. Das ist auch so im Volksmund so, oh nee, Riesling ist mir zu sauer. Das würde so meine Mutter sagen.
Ja.
Das stimmt nicht automatisch, aber das ist so im Kopf eingebrannt. Und
die meisten suchen ja so zwischen lieblich und sauer.
Ja, es ist, also die Leute brauchen, und es ist wie bei Coca-Cola, es muss halt Zucker und Säure enthalten, das ist, muss halt ein bisschen ausgewogen sein, wie in der Küche auch, es muss immer Säure und Süße, muss immer die Waage halten, das muss immer gut ausgewogen sein und das ist leider nicht immer der Fall und ich glaube auch, dass in der Vergangenheit, als ich und du wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger war, wie du gerade sagtest, wahnsinnig viel Schrott auch verkauft wurde.
Ja, und dann kam die große Chardonnay-Zeit.
Ja.
Und dann hat jeder, der das Wort aussprechen konnte, ein Chardonnay oder ein Chablis bestellt.
Chablis.
Genau. Und dann kam der Riesling so ein bisschen ins Hintertreffen.
Ja.
Und deswegen habe ich eben gesagt, ist ja alles nur ein Gefühl bei mir. Du hast da bestimmt bessere Werte und belastbarere Zahlen.
Ja, ja, absolut. Aber es zeigt sich auch an den Anbauflächen.
Gefühl ist ja wieder da.
Es ist überall auf der Karte, gerade in Deutschland. Und auch, also viel wird auch wirklich exportiert. Also gerade wenn man auch in hochwertige Restaurants im Ausland geht, gerade wenn ich Skandinavien angucke, du weißt ja, dass ich gerne nach Norwegen und so fahre, da ist Riesling super angesagt, weil die haben ja nichts, gar nichts Eigenes im Grunde genommen Wein. Und die Leute, die sich mit Wein auskennen, die mögen gerne Riesling. Aber Riesling ist halt immer gut, wenn es eine gute Qualität hat, wie eigentlich alles. Und wenn es so eine gewisse Reife hat, so ein paar Jahre schon auf dem Buckel gelagert. Wenn ein Riesling 10 Jahre alt ist oder so, dann ist das meistens viel, viel spaßiger, als wenn es frisch ist. Und das ist häufig das Problem in der Gastronomie, dass sie das heute ja nicht mehr so lagern. Früher hatten auch so Landgasthöfe und gute Restaurants, ja Weinkeller mit so einer richtigen Jahrgangstiefe. Und durch das Problem mit der Kapitalbindung machen die das heute nicht mehr. Und dann hast du zwar hochwertige Rieslinge, aber die sind so quasi gerade frisch abgefüllt und dann willst du es eigentlich nicht trinken.
Wo ja der Weinkeller sensationell ist, ist ja hier
unter uns.
Wahnsinn. Ich hatte letztens das Vergnügen, Matze hat mich mal mitgenommen,
ja.
Restaurantleiter.
Vom Nicky Nine.
Und hat Schatzi und mich mal durch die Weinkeller geführt. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Hammer.
Wir hatten ja vor vielen Jahren, oh, das ist bestimmt schon fast 20 Jahre her, gab es hier mal eine Überschwemmung durch die Alster. Da musste relativ viel dieser Weine entsorgt werden aus, ja, sagt dann der Staat, ne, darf nicht mehr verkauft werden. Aber in Wirklichkeit war das noch alles einwandfrei. Da konnten wir mal über gute Connections sehr günstig an sehr gute Weine rankommen. Das war sehr großer Spaß, ja. Aber der Keller ist toll. Also ich würde auch fast sagen, auch da findet man in Hamburg schwerlich noch viele Alternativen, wo man so eine Breite und Tiefe findet an Wein.
Ja, ja,
ja. Ja, bevor er warm wird.
Ach so, ja.
Santé. Santé pour son temps, wie der Franzose sagt. Ich habe extra eine Flasche genommen, die schon...
Schnupperst du auch an Schaumwein?
Ja.
Ach, ich hätte ihn jetzt einfach in mich reingeschüttet.
Ja, das Riechen und das Gucken, du siehst ja, dass der schon so eine gelbliche Farbe hat. Ich habe extra eine Flasche aus meinem Keller gesucht, die schon ein bisschen gereifter ist. Das schmeckt ja meistens ein bisschen, mir persönlich zumindest, ein bisschen besser. Und ich rieche immer, ich rieche ehrlich gesagt, das ist so eine Angewohnheit, also bei mir, ich rieche an allem, ich rieche auch an Essen ständig. Welchen schmutzigen Gedanken hast du im Kopf?
Also als Nicht-Kenner würde ich jetzt schon sagen, sensationell. Wahnsinn, wie gut der schmeckt. Messt mal. Also macht euch schon mal Notizen.
Ich muss leider sagen, der schmeckt mir auch wahnsinnig
gut. Der ist wahnsinnig gut.
Der ist wahnsinnig
gut. Ich wüsste jetzt auf Anhieb keinen Champagner der letzten 12 Monate, der mir so gut geschmeckt hätte.
Ja.
Das ist der Wahnsinn.
Super, ne?
Hammer.
Ich mag diese Honignoten. Ich finde auch die Perlage, also die Kohlensäure, ne?
Also er hat eine frische, so zart. Und wie du schon sagst, die Honignote, die macht ihn halt nicht so altbacken oder konservativ, sondern macht ihn richtig zusätzlich noch frisch.
Schmeckt mir verdammt gut. Ich habe den jetzt auch wirklich sehr lange nicht getrunken und das finde ich mal besonders schön, wenn man Wein mal wieder probiert und dann auch noch so überrascht ist, dass er wirklich so gut ist. Ich hatte den jetzt als erstes tatsächlich eingebaut, weil ich dachte, wir trinken uns nach oben, aber vielleicht irre ich mich heute.
Und dann stehe ich schon mal direkt in der Kiste.
Der LKW ist schon auf dem Weg.
Sehr schön. Nicht für mich, für einen guten Freund.
Ja, natürlich. Gib
dir gleich die Adresse.
Natürlich.
Kann man doch bei dir machen. Ne?
Ja, bei mir kann man, wir beliefern natürlich hauptsächlich die Gastronomie und die Hotellerie und Arenen und so weiter, aber wir haben auch einen Online-Shop für Endverbraucher und machen Präsente für Autohäuser und für TUI und für alles Mögliche. Also.
Ah, den merke ich mir. Also, wie gesagt, ich trinke ja selten, aber ich habe so ein, wie sich das gehört, für einen guten Freundeskreis hat man ein paar echte Trunkenbolde in seiner Umgebung.
Ja.
Und warum sollen die nicht mal auf höchstem Niveau sich einen über den Adamsapfel zelebrieren?
Ich würde sogar sagen, wenn Essen und Trinken immer nur, lieber ein bisschen weniger, aber dann was Gutes.
Stimmt. Oder man geht ins 4-Jahreszeiten und gönnt sich mal einen richtig guten Abend.
Ja.
Und dann darf es auch viel und teuer sein.
Was war das letzte, wenn wir gerade über Essen und Trinken reden, was war denn so das letzte Highlight an Essen gehen? Kann auch außerhalb von Hamburg sein, wo du sagst, oh, das hatte ich gar nicht erwartet oder das war richtig gut.
Also wir haben uns, ich habe ja eben von Valencia gesprochen, die Stadt ist ja drittgrößte Stadt in Spanien, war mir gar nicht so klar. Und die Valencianos sind sehr lebensfreudig und das geht ja oft Hand in Hand, wie bei uns mit den Badensern, wo man denkt, die arbeiten den ganzen Tag nicht, sondern die trinken und essen nur. Aber die können ja alles ganz gut. Und so ist es in Valencia auch. Eine Stadt der Kunst, eine Stadt der guten Laune, muss man auch sagen. Selten so viel Good Vibrations gespürt wie in der Stadt. Also von da an wohlgefühlt. Ja, und ein gutes Restaurant reiht sich da an dem anderen. Das ist der Wahnsinn. Klar, in Madrid ist vielleicht noch ein bisschen prominenter, aber das alle für alle, die noch nicht in Valencia waren, das müsst ihr ausprobieren.
Aber Valencia, irre ich mich nicht, ne? Liegt direkt relativ am Meer, ne?
Ja, sind von der Altstadt bis ans Meer ist ein kleines Stück, so 4,5 Kilometer. Da kann man schön durch den Turia-Park gehen, das sind so, ist dann eine gute Stunde. Und dann hast du einen traumhaften Strand und auch da Wahnsinnsgastronomie.
Wie viele Einwohner hat denn Valencia?
Ungefähr 857.302, lass mich nicht lügen.
Also so ein bisschen wie Bremen.
Ja.
Nur ein schön.
Ja, das ist
nicht so pleite.
Kein guter Vergleich. Ne? Also deutlich größer als Bremen. Und das ist, ja, wie gesagt, die drittgrößte Stadt in Spanien. Das darf man nicht vergessen.
Das war mir überhaupt nicht bewusst.
Ja, das ist komisch, ne? Dass einem das nicht so bewusst ist. Da würden einen Städte wie Sevilla oder Granada und so einfallen, aber die sind erheblich kleiner.
Wir haben ja vorhin von der Tour gesprochen. Da ist ja wahrscheinlich dann mit gutem Essen und gutes Trinken, ist dann wahrscheinlich schwierig zu organisieren, weil man ja...
Es ist immer wieder das große Thema. Wie machst du es? Weil, wenn es jetzt um meine Person gehen würde, ich gehe irgendwo in ein gutes Restaurant, fahre da zum Auftrittsort. Aber es geht ja auch um die Crew. Und
man will aber der Aufwand ist doch kleiner geworden im Vergleich jetzt so zu früher, weil...
Ja. Ja,
ihr habt das, glaube ich, hingekriegt, dich in Szene zu setzen, ohne so einen riesen Apparat mitschleppen zu müssen, wie es früher war, ne?
Ja, wir hatten früher teilweise Produktionen, da waren dann 5, 6 Sattelschlepper unterwegs.
Aber was ist denn da alles drin?
Nein, es gab eine Tour, die hieß Revolution, da hatte ich Hubschrauber auf der Bühne, und zwar 1:1, nicht 1:10 oder 1:5, sondern
so wie Apache,
einen abgestürzten Hubschrauber, so eher so ähnlich, und das war eine Riesenproduktion und das war mir damals auch wichtig, aber mittlerweile bin ich zurück zum ursprünglichen, zum Stand-up selber. Und da ist dann das Drumherum gar nicht mehr so wichtig. Also, dass da Flammenmeere schießen, das ist nach wie vor so. Aber dafür braucht man nicht so einen Riesenaufwand. Aber ich wollte die Eintrittspreise einigermaßen unten halten. Und dann haben wir in der Produktion abgespeckt und können dadurch einen ganz fairen Preis auch garantieren.
Und damit erreicht man natürlich auch mehr Menschen und macht es ihnen leichter, vielleicht auch ein schönes Geschenk zu machen.
Ja, es ist ja so, gerade Comedy ist ja auch ein Pärchenthema. Und wenn die dann da hingehen mit Pausen, Sektchen, parken, eventuell brauchen sie noch einen Babysitter, gehen vielleicht vorher noch essen, dann sind 200-250 € weg. Da habe ich natürlich auch Verpflichtung, denen einen schönen Abend zu bereiten und denen nicht noch zusätzlich teuer zu machen.
Das ist aber eine sehr ehrenvolle Sichtweise. Das haben vielleicht gar nicht so alle Künstler, habe ich so manchmal den Eindruck, wenn ich so an manche Shows denke, dann habe ich das Gefühl, bei anderen muss man manchmal noch Abbitte leisten und auf die Knie fallen. Danke, dass du für mich gespielt hast.
Naja, ich bin lange dabei, so über drei Jahrzehnte auf der Bühne und davon, ich würde mal sagen, 28 Jahre alles ausverkauft. Also wenn ich jetzt noch finanziell spielen müsste, dann wäre ich ja so dumm,
ja,
dass du jetzt schon deinen Schlappen ausziehen müsstest und mir damit links und rechts einen runtermetern. Dann wäre ich wahrscheinlich vor 10 Jahren schon in einer Dschungelshow gewesen und mir würden Koala-Klöten mittlerweile auch richtig gut schmecken. Vor allen Dingen hätte ich Desiree Nicknack gesehen.
Oh, ich weiß nicht, was schlimmer ist.
Nee, also ich spiele nur noch da, wo ich Bock drauf habe. Und ich habe nach wie vor auch viele Anfragen für Fernsehshows und so, aber da das meiste sage ich ab. 8 von 10 Sachen sage ich ab, weil ich A, mehr Freizeit haben will und B, auch wirklich nur noch dahin gehe, wo ich richtig Spaß habe.
Und wenn du Fernsehen sagst, gibt es denn Anfragen? Früher hast du ja diese, wirklich, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sie nicht kennt, alles Atze-Serie gemacht. Es wäre doch jetzt so eine Filmzeit eigentlich, nochmal so ein Dreiteiler, 3 Folgen ja, Kino.
Allein dafür habe ich in den letzten 6 Monaten 3 ganz konkrete Anfragen gehabt, auch den Alles-Atze-Film nochmal zu machen. Es gab auch die Idee, die habe ich sogar selber so ein bisschen mit favorisiert und auch gefördert, mich so als total abgehalfterten Komiker zu zeigen, der wirklich hier in Hamburg in so einer Mansarde lebt für 120 € und auch nicht pünktlich zahlen kann. Also völlig runtergekommen und mach so eine Tournee durch die schönsten Möbelhäuser im Rhein-Main-Gebiet. Fand ich ganz gut, aber es ist halt wahnsinnig aufwendig zu drehen. Also das Schauen einer Serie, eines Films macht wesentlich mehr Spaß. Ich bin ja auch kein klassischer Schauspieler, der da so viel Handwerk besitzt, dass er mal eben alles so wegkurbeln kann. Also wenn, dann müsste ich ja schon all in gehen. Und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Aber das finde ich gut, dass du sagst, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf.
Nee, ich habe auf so viele Sachen da keinen Bock. Es ist mir auch wirklich alles ganz egal. Also, mir ist auch egal, wie viele Leute kommen, um ehrlich zu sein.
Spielst du denn lieber, bei Musikern gibt es ja diese Frage auch häufig, in so kleinen Locations oder eher so Arena 10.000, 15.000 Leute? Wie ist da der Unterschied vom Feeling so für dich?
Ach, beides hat was. Ich spiele ganz gern mittlerweile so klassische Theater. Das weiß die Agentur auch so seit 2-3 Jahren. Schauen Sie, dass Sie immer mal wieder...
Elbphilharmonie wird sich daran bieten.
Ach ja, hier in Hamburg gehen wir beim nächsten Mal nochmal in die Barclays, würde ich sagen. Mhm. Und dann danach vielleicht ganz klein ins St. Pauli Theater oder so.
Ja,
dann
mega.
10 Tage. Ist ja auch nicht schlecht. Beides macht Spaß. So ein kleines Theater ist halt schnell. Du siehst die Leute, siehst alle Leute. Wenn einer dazwischen ruft, dann merken die das hinten auch und kriegen das inhaltlich mit. Und man kann schön darauf reagieren. In der großen Halle muss mehr Show abliefern und die muss gut getaktet sein. Da ist nicht so viel Zeit für Zwischenrufe und so. Da ist aber mehr Energie wiederum im Spiel und das macht auch Spaß. Ich habe vor 2 Wochen noch in Oberhausen in der Arena gespielt. Da waren 10.000 und da habe ich gedacht, naja, das hat eigentlich auch ganz schön Spaß gemacht. Aber ist mittlerweile so eine eingeschworene Gemeinschaft auch, so die Fans, die da kommen. Selbst die Neuen, die dazu kommen, fügen sich da sofort ein. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Beispiel ich da bringen soll. Aber die sind so, das sind so Arcelinos, die da sitzen und die kennen mich teilweise lange, teilweise kommen sie dazu und genießen dann diese Atmosphäre, weil die Leute gehen alles mit. Und ich habe am Freitag, da habe ich bei Düsseldorf gespielt und dann habe ich nach der Pause so aus Leichtsinn einfach drei Chinesen mit dem Kontrabass angestimmt und die ganze Halle hat das Lied plötzlich gesungen. Und ich habe mir gedacht, und das ist so wie so ein Geburtstag, wo so alle wollen und alle ziehen voll mit. Ja, und so ist eigentlich mittlerweile jeder Abend, wenn ich auftrete, und das macht es auch viel Spaß.
Und wenn du jetzt so ein neues Programm entwickelst, das wird ja wahrscheinlich so ein paar Monate Zeit in Anspruch nehmen. Man sammelt ja wahrscheinlich über die Jahre eh auch mal immer so ein bisschen Stoff, wo man sagt, baue ich ins nächste Programm mit ein, kann ich gar nicht alles verwursten. Aber die, ich sag mal so, der Witz ändert sich ja über die Jahrzehnte. Also man, es gibt ja dieses geflügelte Wort, darf man das heute noch sagen? Und
ja, man muss es halt raffiniert machen. Und es macht ja auch Spaß.
Aber das Derbe mögen die Leute schon gerne noch, bei Atze jetzt so im Speziellen.
Ja, auch, ne? Auch da ist die ist eine Entwicklung drin, sagen wir es mal so. Und der Zeitgeist geht weiter, er wartet nicht auf dich und mich. Und ich genieße das auch. Ich genieße es auch, neue Nummern zu schreiben, wo ich darauf Rücksicht nehmen muss, dass man halt heutzutage nicht mehr alles sagt. Wenn ich früher in der Serie so Biene angegrabbelt habe und die hat gesagt, Atze, ich habe heute keine Lust. Und ich habe gesagt, ich, aber das reicht doch. So was wird man heute nicht mehr machen. Ne? Oder Murat sagt, Atze, das geht doch nicht. Und ich habe dann da gesagt, ja, was nicht geht, sitzt im Rollstuhl. Ja. Solche Sachen, ne, die würde ich heute nicht machen, auf keinen Fall. Und es macht auch Spaß, wenn man zeitgemäße Sachen hat. Ne? Ja. Man kann zum Beispiel, ich rede auf der Bühne ja auch darüber, dass man vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr sagt und dass einige die Nerven verlieren und dass sie dann sagen, man darf nicht mehr sagen, was man denkt und so. Und das Schöne ist ja. Das
stimmt ja auch nicht. Man muss ja nur mit den Konsequenzen umgehen können.
Eben, ja, alles sagen. Und oft ist ja auch so, dass man ja auch denkt, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, was du so denkst. Ne? Mhm. Es gibt ja Aussagen von einigen Leuten, wo man denkt, ist ja in Ordnung, aber kannst du nicht leise blöd sein? Ja. Das ist so, wenn du, Oma sagte immer, so fangen wir lieber so an, Oma sagte immer, so ein bisschen dumm ist niedlich. Ja, aber das war auch Betonung auf ein bisschen. Und das Schöne ist ja, wenn du blöd bist, du weißt es ja nicht. Ja, wenn du zu groß bist, dann weißt du das. Wenn du zu dick bist, dann ahnst du das. Aber nur wenn du zu blöd bist, dann wissen das alle um dich herum. Und du selber ahnst ja nicht mal, dass du kognitiv nur teilmöbliert bist.
Ja, ja, ich habe am Wochenende einen sehr schönen Satz gehört. Eine 80 Watt Glühbirne kann auch nicht 100 Watt scheinen.
Nee, und ist ja nicht schlimm. Ich finde das sogar völlig okay, wenn man sagt, ich komme nicht mehr mit. Und das bezieht sich immer auf alte Leute, das stimmt aber nicht. Das geht allen so. Keiner kommt immer mit.
Nein.
Und da habe ich einen schönen Spruch gehört, der ist jetzt auch schon bei mir auf der Bühne gelandet. Wenn einer sagt, ich gehe jetzt viral, dann sagst du, ja, und ich gehe mit dem Hund. Ne?
Ja. Aber du hast völlig recht. Ich merke bei mir selber, dass ich auch über derbere Witze früher gelacht habe und heute schon eher auch mal bei manchen Dingen sage, finde ich jetzt nicht mehr so lustig. Es hat sich einfach geändert.
Ja, auch so bildlich. Ich meine, am Ende ist doch das feine Florett vielleicht auch spaßiger als der schwere Degen.
Ja. Ja, ich musste am Wochenende, haben wir eine witzige, für mich war es witzig, ich war nicht betroffen, Situation, da waren wir auf einer Veranstaltung und ein junger, gut aussehender Angestellter wurde von einer leicht angetrunkenen Dame, sagen wir mal,
unter Druck gesetzt.
Unter Druck gesetzt, ist sehr freundlich gesagt. Und es wurde so awkward, und dann war es dann natürlich leider auch noch eine Kundin und es war kurz davor, dass ich einschreiten musste und sagen musste, sorry, Lady. Die Situation hat sich dann Gott sei Dank gerettet. Und dann sagte er, ja, siehst du, es geht nicht nur Frauen so, auch Männern.
Ja, wobei es mehr
Frauen natürlich so geht. Ja. Aber wenn man das dann sieht, dann merkt man erst,
wie unangenehm
das ist. Total. Das war so schlimm.
Ja.
Das war so schlimm.
Ja, aber wie kommen wir jetzt von diesem Thema wieder weg? Siehst du, vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wenn der Wind sich dreht, das oft auch große Vorteile hat. Die MeToo-Debatte, Sexismus, Hashtag MeToo und so, hat uns ja auf jeden Fall ein Stück weiter nach vorne gebracht. Da gibt es noch ganz viel aufzuarbeiten, wie wir jetzt bei Epstein
und
vielen anderen sehen. Aber
du tauchst da hoffentlich nicht auf.
Ja, und das ist gut. Das ist gut, weniger Sexismus zu haben. Es ist gut, dass man die Dinge bedenkt, die man so sagt, dass man nicht alles stumpf raushaut. Ich kann nur sagen, ich begrüße das total. Das macht ja auch Spaß, auf seine Sprache Rücksicht zu nehmen.
Denke ich auch. Denke ich auch. Epstein, das macht einen so sprachlos, finde ich, weil es ist so groß, dass man denkt, das hat sich doch jetzt jemand. Also, wenn man nicht wüsste, dass es stimmt, würde man denken, ach, das habt ihr euch doch ausgedacht. Ihr wollt mich doch komplett auf den Arm nehmen.
Ich hoffe, dass alles lückenlos aufgeklärt wird und dass jeder, der da am Verbrechen beteiligt ist, auch wirklich bestraft wird. Aber auch da müssen wir dann wieder aufpassen, dass das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird und dass wir auch da differenziert bleiben.
Absolut, absolut. Und hast du den Eindruck, dass das, was du gerade gesagt hast über wie sich der Witz und die Comedy entwickelt und der andere Umgang damit, dass das die anderen Comedians auch alle so verinnerlichen? Oder hast du schon auch so den Eindruck, manche haben da noch nicht, oder manche machen sie den Witz auf Kosten anderer noch immer gerne so hart?
Ja, ach, letztendlich regelt der Markt.
Stimmt, der Zuschauer kann entscheiden.
Wenn du so hängen geblieben bist, und mir wäre es nicht anders gegangen, wenn ich immer genau auf dieser Schiene hängen geblieben wäre, dann kämen jetzt noch 50 irgendwie Altmachos und will mit mir die alten Sprüche noch mal durchdeklinieren, da hätte ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Nee, aber ich sehe ja jeden Abend mein Publikum, wenn ich auf der Bühne stehe, und das ist ein gut aussehendes, cooles Publikum. Da sind auch Leute dabei, das geht bis 80 hoch. Aber ich sehe auch, dass sie ganz genau hinhören und an welchen Stellen sie lachen.
Es gibt einen sehr, sehr populären amerikanischen Comedian, Matt Rife, den ich auch sehr, sehr lustig finde, der jetzt sogar auf Europa-Tournee kommt, was ich für einen Amerikaner dann schon, muss man erstmal schaffen, ne?
Ja.
Und der macht tatsächlich sehr viele Witze mit Behinderten, die im Publikum sind, und bindet die extrem stark ein und hebt die da so ins Licht, aber ohne, das macht er aber so geschickt, ohne sich über sie lustig zu machen.
Aber da haben wir es wieder,
ne? Der ist richtig gut. Ja, der gibt denen so eine richtige Plattform und macht nicht nur den Witz, sondern spricht dann auch mit denen darüber, was ist hier passiert, und gibt denen so eine Bühne. Und das ist immer total gut. Ja, gucke ich wirklich sehr, sehr gerne.
Ja, aber ist eben auch die feine Klinge und und er hat wahrscheinlich ein gutes Gespür dafür.
Der hat ein extrem gutes Gespür und ist wahnsinnig schlagfertig und ist auch oft schon in Situationen gewesen, wo das Fettnäpfchen, da war er schon fast versunken und dann hat er sich aber noch wieder rausgezogen. Das ist immer sehr, 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 sehr lustig. Kann ich sehr, sehr empfehlen. So, hier ist ja wir haben ja extra das Vierjahreszeitenhotel, haben uns extra den Kamin angemacht. In Hamburg ist es ja nicht ganz so warm.
Jetzt bin ich schon wieder ein Stückchen mehr begeistert von Hamburg. Ich bin Samstagmittag wiedergekommen mit dem ICE aus Richtung Ruhrgebiet.
Der Zug ist gefahren also.
Der Zug war sogar auf die Minute, wir waren 2 Minuten eher in Hamburg als angesagt.
Was reden die Leute?
Ich habe sowieso relativ viel Glück mit den Zügen. Sind fast immer pünktlich. Ja, und dann kommst du so, dann kam die Sonne auch noch durch, dann fährst du über die Elbbrücken nach Hamburg rein und jedes Mal der gleiche Gedanke ist, ich lebe in der richtigen Stadt. Und das zweite ist, warum nimmt diese Stadt keinen Eintritt? Es muss ja
nicht
gleich 500 Euro
sein. Bringen die nicht auf Gedanken. Wenn das der Bürgermeister hört, das müssen wir rausschneiden. Wie viele Shows spielst du denn so im Jahr immer noch?
Ach so, das sind so, ich würde sagen, an die 70 Shows. Paar Galas noch, so Firmenveranstaltungen und ein paar Fernsehsendungen mache ich auch noch mit, vor allen Dingen wenn so Quiz-Sendungen, da gehe ich gerne hin.
Du bist ein schlauer Vogel, ne?
Ich hab Glück, dass immer die richtigen Fragen gestellt werden. es werden viele Quizze hier in Hamburg produziert.
Ja.
Also
Vincent Weiß ist auch ständig da.
Einmal der Quiz-Olymp, wer weiß denn sowas? Dann, wie heißt denn, Quiz-Duell wird hier gemacht Und das Schöne ist, da kann ich sogar mit dem Fahrrad hinfahren. Und das, ja, mit solchen Sachen kann man mich kriegen. Mit also Quizshow und dann noch hier am Ort. Da bin ich dabei.
Ja, aber die wichtigste Frage bei Fernsehen ist ja, ich habe ja gerade gehört, dass Bill und Tom Kaulitz die einmalige Chance haben, Wetten, das zu machen. Wirst du denn dann, hast du schon eine Einladung gekriegt, ist doch die große Frage. Ja, weil du warst ja schon 300 Mal da.
Ja, ja, ungefähr 10 Mal war ich bei Wetten, das, wenn ich es jetzt so überschlage. Auch ein paar Mal bei Markus Lanz, als der es gemacht hat. Ja, wenn man mich braucht, bin ich da. Aber ich finde, es ist jetzt wirklich, wirklich Zeit für einen Generationswechsel. Und da will ich auch nicht stören. Ich würde mich vielleicht sogar ein bisschen fehl am Platze fühlen. Weil ich ja zu den alten Wetten, das Gesichtern noch gehöre. Und ich finde das eine tolle Entscheidung, das Bill und Tom machen zu lassen. Also mehr frischen Wind kann man ja gar nicht reinbringen. Vor allen Dingen, Bill kennt ja wahrscheinlich die ganzen Super-A-Promis persönlich.
Ja, und der wird die alle einladen.
Ja, und wo früher dann noch vielleicht eine Christina Bach aufgetreten ist, da kommt dann eine Rihanna.
Ich muss erst mal überlegen, wer war das denn ja, noch?
Die hat übrigens, Christina Bach hat übrigens Atemlos für Helene Fischer geschrieben. Und die hat viele andere Hits auch für andere geschrieben, Christina Bach. Und sag mal so, die ist auch aus dem Gröbsten raus, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, Glückwunsch, wünsche ich jedem.
Ich habe sie mal auf einer Beachparty auf Mallorca kennengelernt. ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Bucht hieß, da in der Nähe von Andratsch. Und da hat sie mir mal ihr Modell erklärt, wie die so komponiert. Die hat eine Idee, zum Beispiel Atemlos, dann hat die ihr Handy genommen und hat da reingesungen. Ne? Atemlos durch die Nacht. Meistens angetrunken. Dann schickt sie das als Sprachmemo zu ihrem Produzenten. Und der produziert ihr dann ein Demo in den nächsten 2 Tagen, schickt das zurück. Dann macht sie noch ein paar Korrekturen und zack, fertig ist das Ding. So möchte man doch sein Geld verdienen, oder?
Ja, man muss es können. Jeder will es, aber man muss es trotzdem können. Das ist ja eine Gabe auch, ne?
Ja, absolute Gabe. Also die braucht keinen Mann.
Toi, toi, toi. So, wir haben jetzt hier was Schönes, Frisches aus Norditalien. Ein Blanc de Noir, das heißt ein Weißwein, der aus roten Trauben gekeltert wurde, weil das Fruchtfleisch ist ja immer weiß. Es ist ja immer nur die Schale farbig bei Trauben.
Ja.
Und das ist aus Spätburgunder gemacht.
Blendest du die Weine auch ein, die Schaumweine?
Das habe ich nicht verstanden.
Blendest du die hier auch ein,
dass
man das Etikett mal sieht?
Wenn du das sehr gerne möchtest, blenden wir das. Wir machen das diese Folge
mal. Ich als alter Verkäufer.
Eine neue Idee,
ja.
Blenden wir direkt ein. Und die Blanc, Links zu den Weinen stehen eh in den Shownotes.
Blanc et Noir.
Mhm. Il Poggio. Das kommt aus einer Region, die man kaum aussprechen kann. Die heißt Oltrepo Pavese. Das ist direkt neben Franciacorta. Die haben aber schon Wein gemacht, da gab es Franciacorta quasi noch gar nicht.
Und wo ist denn Franciacorta?
Das ist so oben im Norden in der Lombardei.
Ah, okay, Italiener.
Ja. Italiener, sì. Salute.
Auch gut.
Ganz anders.
Ja, tatsächlich ganz anders.
Als der Riesling.
Ja.
Viel leichter. Sehr
nicht so,
fruchtig.
Nicht so hügelig, sondern eher so eine Hochebene. Ne?
Mhm.
Ja, interessant.
Nicht, ich muss gestehen, jetzt mit dem Kamin war das ein bisschen schwierig, hier die Sachen kalt zu halten. Ich glaube, 2 Grad weniger Temperatur würden ihm ganz gut tun.
Das ist natürlich neben dem...
Kommt an den Riesling nicht ran.
Nach dem Einstiegserlebnis...
Ja, das ist...
Ist das jetzt eher so die Zigarette danach?
Das ist, würde ich auch sagen, ein bisschen schwach auf der Brust.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt so den nächsten und übernächsten Schluck nimmt, dass man...
Immer bei Wein.
Oder?
Und auch bei Essen eigentlich auch. Immer 2, 3 Schlucke erstmal probieren und dann die Meinung bilden. Der erste Schluck ist meistens nicht der aussagekräftige. Das stimmt schon. Aber auch du für eine Party, wo du viele Mädels hast, ist der, glaube ich, besser als der Riesling.
Ja, kommt so ein bisschen harmloser daher.
Ist harmlos. Ja, ich glaube, da kann man
dem vertraut man. Da
leicht.
Kann man schon mal die Schulter zum Anlehnen.
Da kann man relativ leicht 2, 3 Flaschen von trinken, glaube ich.
Ja, der nicht so aggressiv.
Nee, du merkst ja auch, dass die Kohlensäure auch viel, die ist ja quasi... ich will nicht sagen nicht vorhanden, aber ist schon
aber
viel,
mild,
viel mild.
Oder?
Sehr mild. Ja. Mild ist, ja, und auch von der Säure her ist er natürlich viel. Also ich glaube, dass er sehr, sehr bekömmlich ist. Für die Leute, die Probleme haben mit Säure, ist es auf jeden Fall sicherlich.
Wird von Ärzten empfohlen,
nehme ich an. Ärzten empfohlen, ja.
Allerdings nur von italienischen.
Ja, wir haben letzte Woche, ich weiß gar nicht, wo das war, ich und wie wir da hingekommen sind, irgendwo beim Fernsehgucken rechts falsch abgebogen, sind wir beim Teleshopping gelandet. Und dann haben die da so Nahrungsergänzungsmittel empfohlen, in einer Art und Weise, wo ich wirklich gedacht habe, das kann beim besten Willen nicht erlaubt sein, dass ihr so über diese Produkte sprecht, als wenn die Leben retten. Das war wirklich interessant.
Also, was haben sie denn gesagt? Sie nehmen Kinder als Augentropfen.
Nee, es war wirklich die, also Abnehmprodukte und dann, was sie, wie gesund die auch noch sind und dass man auch noch länger lebt, wenn man die nimmt. Das darf man doch bestimmt alles nicht sagen, ey. Aber hat die bei HSE24 nicht interessiert?
Naja, ich meine.
Hast du mal Teleshopping gemacht eigentlich?
Nee.
Du wärst eigentlich genial dafür, ne? Sollen wir uns nicht mal, wir denken uns mal ein schönes Produkt für dich aus. Was?
Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Tag auch sehr lang werden kann, wenn du da zum 15. Mal das Wärmekissen anpreisen muss, dass deine Wirbelsäule sonst auf jeden Fall in die Brüche geht, wenn du aber das nicht direkt benutzt.
Also ich glaube, es ist ein wahnsinnig anstrengender Job. Meine Freundin Barbara Klein, die hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, du diesen Wackelstab, der an der Seite die Gewichte hat, womit du so Übungen machst, den hat die erfunden. Ach. Und damit hat die viel Geld verdient. Und die macht natürlich auch so Sachen, die man ins Essen mit reintun kann und Fitnessgeschichten und Kollagen und was weiß ich was. Macht die auch beim Teleshopping super erfolgreich.
Ja, da ist natürlich die Gewinnspanne auch entsprechend hoch.
Ja, die,
bei so Supplements.
Ja, wobei das meiste wahrscheinlich beim Fernsehsender bleibt. Aber die ist auch ständig dann in Düsseldorf für die Produktion. Das ist also wirklich ein Knochenjob.
Welche Supplements nimmst du denn und hältst die für uns verzichtbar?
Ja, ich habe tatsächlich, ich nehme gar nicht so viel. Ich nehme nur Magnesium. Ich habe, ich weiß gar nicht, welche Tante das erzählt hat, aber irgendwo in so einem Spiegel-Interview war eine Forscherin, ach, das stimmt gar nicht, red dummes Zeug, bei Matze Hilscher im
Podcast. Ach, die Ärztin, die da war.
Da war so eine, ich glaube, eine Krebsforscherin und die hat über Mittelchen gesprochen, die Sinn machen. Und sie sagte auf jeden Fall, was man machen soll, ist Fischöl.
Ja.
Nehme ich aber nicht, weil ich
also Omega-3.
Omega-3, genau.
Aber und sehr das, frisch muss es sein.
Genau, und das nehme ich nicht, weil ich tatsächlich jede Woche Fisch esse und dann brauchst du das nicht. Magnesium nehme ich tatsächlich und da muss ich tatsächlich sagen, oft ist es ja auch Einbildung, aber wenn es Einbildung ist, ist auch gut. Seit ich das mache, schlafe ich deutlich besser. Und Vitamin D3 nehme ich auch, soll man ja gerade hier im Norden, weil man wenig Sonnenlicht hat, immer nehmen.
Ja, das fällt ja für mich aus, weil...
Weil du ja immer einfach so jetzt hier bei Onkel Dittmeier bist. Ja, dann nehme ich aber sehr niedrig dosiert und das ganze Jahr. Und tatsächlich auch natürlich die guten Flohsamenschalen. Die sind auch
für die
Life-Changer. Ja, dass das alles immer gut durchrutscht.
Ja.
Und das ist alles. Und so, ich glaube, alle, wir haben verschiedene Freunde, die im Arztbusiness unterwegs sind, die sagen eigentlich alle, keine Multivitamine nehmen, das ist alles nicht so optimal, dann isst lieber noch eine Paprika mehr. Und ich esse auch lieber einen Apfel mehr, als dass ich mir noch mehr Vitamine reinhaue.
Stimmt, aber bitte, jetzt hast du es geschafft, jetzt habe ich Lust auf Paprika, werde ich mir gleich holen auf dem
Hause. Ja, da sind super viel Vitamin C drin.
Ja, ja.
Und ich kriege ja jede Woche zu Hause meine grüne Kiste, ich weiß nicht, wie oft ich das schon erzählt habe. Von daher ist Obst und Gemüse ja wirklich...
Gute Idee, oder?
Du brauchst nicht mehr, also... Wobei es schwer ist. Wir waren ja mal bei Dr. Riedel im dem Ernährungsdoc vom NDR in einem Vortrag, dass die Ernährung der Deutschen und die Folgen für die Wirtschaft... lass uns das auch nicht weiter ausführen, weil das auch kein schönes Thema ist, wo das endet. Alle werden dick und krank. Aber man soll halt 500 Gramm Gemüse am Tag essen.
Oh, das ist eine Menge.
Und zwei Hände, also quasi voll Obst, also eine Banane und Apfel. Und 500 Gramm Gemüse kriegst du fast, das ist fast nicht schaffbar. Ja, wir haben schon eine Zeit lang Salat gefrühstückt.
Man kann es ja in den Mixer knallen auch, ne?
Ja, man kann es in den Mixer knallen, soll man aber auch nicht. Weil das Kauen und der Speichel und die Amylase wieder in der Schule gelernt.
Ja. Das ist mehr was für Rentner, die den ganzen Tag Zeit haben.
solange die Zähne noch funktionieren, lieber kauen. Wobei besser einen Shake trinken, als am Ende gar nichts haben.
Die alten Zähne wurden schlecht, man begann sie rauszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Um Heinz Erhard hier auch nochmal zu bemühen.
Heinz Erhard, ja, da wird da wird das Krankensystem nochmal belastet.
Ja,
genau. Wenn die Leute mit 80 noch eine künstliche Hüfte kriegen.
Oh, die kriegen ja mit 90 noch eine künstliche Hüfte in Deutschland.
Ja.
Aber
gut so.
Solange der Handyempfang dadurch besser wird.
Also solange wir Geld haben, um Raketen in die Luft zu schießen, haben wir für ein paar Hüften, glaube ich, auch noch Geld übrig. Hast du denn, wie ist es denn?
Komm mal beim Weintrinken aus der Hüfte.
Hast du dich morgens schon oft aufgeregt über den Benzinpreis eigentlich?
Ey, tatsächlich nicht. Man darf es gar nicht sagen, es ist gegen mein Image. Aber ich fahre von Hamburg aus, fahre hier fast alles mit dem Zug. Das heißt, wir fahren im Jahr so 1500 Kilometer.
Selber?
Mhm. Das heißt, wir tanken maximal zweimal im Jahr.
Da kann das ja auch 20 Euro die Liter kosten.
Ja, würde mich sogar freuen. Du siehst ja, im Moment, Spritpreis ist oben, es fährt aber keiner weniger.
Nein. Ja, die Kinder werden in Eppendorf immer noch mit der G-Klasse zur Schule gefahren.
Ja.
Solange ist der Spritpreis noch nicht hoch genug.
Und für Eppendorf würde auch 20 Euro der Liter keine Rolle spielen.
Interessiert nicht. Und solange das Wasser aus Italien noch mit dem LKW hochgefahren wird, ist Sprit noch nicht teuer genug.
Richtig, genau.
Ich habe letzte Woche ausgerechnet, ich muss mich ja auch mal amüsieren, dass so viele Leute sich aufregen über die Preise. Ich fahre ja Elektroauto. Und dann habe ich mal ausgerechnet, was kostet mich denn mein Elektroauto auf 100 Kilometer Sprit? Umgerechnet, ich zahle so 5,50 Euro, kostet der Strom auf 100 Kilometer, aber ehrlich gerechnet, was er wirklich verbraucht. Und der hat ja über 500 PS, weil Elektro hat ja immer viel Power. Ne?
Stimmt.
Und da habe ich gedacht, okay, was ist denn das Gegenstück in Verbrenner? Also es ist ja schon dann 911er oder so ein SQ5 und die haben noch weniger PS eigentlich als der Tesla. Verbrauchen aber so viel Sprit, dass sie auf so 35 Euro pro 100 Kilometer kommen. Also locker 6 bis 7 Mal so viel wie mein Elektroauto. Und dann guckst du Nachrichten und denkst, wieso redet ihr über Unterstützung für hohe Benzinpreise? Warum fangen die Leute dann nicht spätestens an zu verstehen, das war doch nicht so eine schlechte Idee mit den Windrädern?
Da denkt ja keiner drüber
nach.
Im Gegenteil, wenn du dich als Politiker hinstellst, so wie Söder oder auch Trump und sagst, wir bauen die Dinger ab, dann kriegst du noch Applaus.
Aber ist das nicht verrückt?
Ja,
sind wir Menschen nicht verrückt?
Wahnsinn. Ja, wie heißt es so schön im Amerikanischen, die Masse hat mehr Ärsche als die Klasse. The masses has more asses than the classes. Und das hat mir mein Schwager mal gesteckt, der in den USA einer der größten Strumpfproduzenten war, wo ich auch immer gesagt habe, aber die Qualität. Ja, und dann sagt er, ja, die Masse hat mehr Ärsche als die Klasse.
Okay.
Ja. Deswegen werden ja auch Weine für 2,98 gekauft.
Jetzt ist witzigerweise, da ging mein Gedanke natürlich genau gerade hin.
Wie ist das denn im Supermarkt? Wie fällt denn so eine Entscheidung, eine Kaufentscheidung für einen Wein?
Bei so einem Hard-Discounter wie Aldi, Lidl und Co.
Die wissen auch genau, was sie tun, wo der stehen muss. Es geht ja wahrscheinlich nicht nach Qualität, sondern nach Preissegment. Ne?
Preissegment? Genau, Preisschwellen gibt es genau.
Ja, und dem Kunden trotzdem das Gefühl geben, dass er da für 3,89 Euro quasi ein Chateau Rothschild erstanden hat.
Ja, das kriegen die hin. Das funktioniert eigentlich relativ einfach über Marketing. Da gibt es dann so Masters of Wine, das ist so die höchste Auszeichnung in der Weinwelt, die du haben kannst. Also das ist noch weit über dem Sommelier. Gibt auch nur irgendwie 100, 150 Masters of Wine weltweit. Das ist auch wirklich nicht so einfach zu machen. Das sind schon richtige Nerds. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar Kaufleute dabei, die sagen, wenn das blaue A oder das gelbe L mir genug Geld bezahlt, dann kommt da halt eine Medaille an den Wein von mir und dann hat er halt 100 Punkte und dann sage ich, das ist aber richtig guter Stoff.
Ja, die müssen auch an ihre Rente denken.
Und Lisi Müller sagt, oh, für der das sagt, muss das doch stimmen.
Ja.
Und dann sind 3,99 gerade gut genug. Dann
brauchst du ja einen Orientierungspunkt.
Edeka hatte jetzt, ging wieder gerade der große Aufschrei, hat jetzt gerade deutsche Wein, ich weiß gar nicht, ob es nur deutsche Weine waren, aber so eine ganze Weinserie, Eigenmarke, so 12 Weine oder so, verschiedene Regionen, 1,79 inklusive Mehrwertsteuer. Da würden wir nicht mal unsere Felgen mitwaschen.
Ich saß mal im Kölner Treff, schon lange her, als Bettina Böttcher das noch machte. Und dann war der Schauspieler, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hatte für den WDR, die kommen ja zuweilen auch auf schräge Gedanken, sollte er eine Weinreise durch, natürlich alles auf Senderkosten, eine Weinreise durch Frankreich machen. Und die haben sich natürlich jeden Abend richtig die Rüstung geschmiergelt, ne? Kannst du dir ja vorstellen. Und dann war so die Schlussfrage von Bettina Böttinger, was haben Sie auf dieser Reise gelernt? Und die waren, das ganze Team war natürlich einen Monat lang, so lange haben die überall gedreht, schweinebreit. Und er sagte nur, was habe ich gelernt? Ich trinke keine Industrieweine mehr. Joachim Krull war es, Joachim Krull. Einer unserer guten deutschen Schauspieler.
Guter Schauspieler.
Früher Pilznase vor dem Herrn, der kommt ja aus Dortmund.
Ja.
Und hat dann später, wie das oft so ist bei Ruris, die zu Geld kommen, auf teure Weine umgeschwenkt. Und dann ist es halt so, ab einem gewissen Alter kommt dann irgendein Redakteur auf die Idee, mit dem machen wir mal eine schöne Reise über die besten Weingüter Frankreichs.
Bin ich noch nie eingeladen worden, das könnten wir mal mit mir machen. Ich würde das sofort.
Ja, und da war Chateau Latour zum Beispiel auch nur eins von vielen. Und wer da schon mal genächtigt hat, weiß, wie teuer Wein sein kann.
Ja, Wein kann sehr, sehr teuer sein. Ich, was nicht unbedingt immer heißt, dass er gut ist, also beziehungsweise, dass er einem Freude macht. Gut kann er sein, aber man muss es auch verstehen können. Das ist wie bei Literatur, man kann nicht gleich Tolstoi wahrscheinlich als erstes lesen, aber muss man schon ein paar Bücher vorher durchziehen.
Ja.
Und du wirst auch nicht gleich mit Château Petrus anfangen und 4.000 Euro für die Flasche ausgeben.
Da sehe ich mich schon hier in Hamburg bei der Volkshochschule. 8 Doppelstunden Poesie jetzt auch für du mit Atze Schröder.
Das wäre doch auch nochmal was Schönes. So eine Atze Schröder geht in die Schule oder so und bringt den Kindern nochmal was Schönes bei.
Rückwärts einparken, Feuer machen, Fesseln ohne Seil.
Nur das richtig Sinnvolle.
Ja, natürlich. Sachen, die man gebrauchen kann.
fürs wahre Leben.
Ja.
Wobei, ich habe jetzt gerade witzigerweise gestern Werbung bekommen für eine neue App, den Namen vergessen, wo es darum geht, dass Bürger mitmachen können, dahinter steckt ein Verein, und können sich bewerben, müssen ein Führungszeugnis einreichen, also richtig amtlich.
Ja.
Und dann können die Schülern helfen, es gibt verschiedene Themen, die sie begleiten können, im Grunde genommen ihre Erfahrungen aus dem Leben zu teilen, damit die jungen Leute was lernen. Das fand ich gute ganz Idee. Ambitioniert.
Ja, das grenzt ja schon an die alte Idee, die ich auch voll unterstütze, ein soziales Pflichtjahr. Aber eben nicht für junge Leute, sondern für alte Leute. Wenn du in Rente gehst, musst du nochmal ein soziales Pflichtjahr machen. Das heißt nicht, dass du jetzt als Opa in meinem Alter da nochmal den Park fegen sollst, sondern, wie du schon sagst, irgendwo mal die alten Erfahrungen teilen. Wenn es nur ein gutes Buch vorlesen ist oder ein paar Tipps, wie man die Küche richtig aufräumt und so. Das hätte mir früher auch nicht geschadet. Kam sehr spät.
Ja, die Diskussion ist ja aktuell ganz groß, gerade auch wegen dem Zivildienstthema oder da ist das ein Wehrpflichtthema, muss man ja sagen, nicht Zivildienstthema.
Das gehen ja gerade alle auf die Straße. Geht ja Hand in Hand, ne? Weil du kannst ja keinen Zivildienst machen, ohne dass es eine Wehrpflicht gibt. Das ist ja mit der europäischen Jugendarbeitsgesetzgebung nicht vereinbar, weil sonst hätte man ja gesagt, komm, wir lassen den Zivildienst verpflichtend auch weiterlaufen. Aber ist halt politisch in Europa nicht durchsetzbar. Deshalb war, glaube ich, die Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland ein ganz großer Fehler von Karl Theodor von und zu Gutenberg. Und er war halt...
Aber er hat gut ausgesehen.
Er war ein Blender, das kann man, glaube ich, heute so sagen. Ist ja auch nicht verkehrt.
Der ist der nicht.
Bin ich auch.
Der ist doch mit, ist der nicht mit der Reiche zusammen? Der ist
mit der Reiche zusammen.
Die kann ja auch nicht viel, wenn man das so hört, ne?
Ich glaube, das kann man noch gar nicht beurteilen.
Ich glaube, mein Urteil ist hervorragend.
Ich bin jetzt sicher nicht der größte Freund von Friedrich Merz, aber dass alle sich jetzt schon so einig sind, der kann nichts und so, der ist ja verfrüht.
Nee, bei Fidi würde ich auch sagen.
Und da muss man die Leute auch mal machen lassen. Schau mal, wie wir jetzt über Helmut Kohl sprechen und wie wir am Anfang über Helmut Kohl gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern
kannst. Ja, er war natürlich noch sehr jung.
Ja, ich nicht, aber wir haben da schon gut draufgehauen. Und
da war ja auch genug Platz zum Draufhauen.
Ja, und seine historische Leistung ist ja jetzt auch nicht wegzudiskutieren. Und er kam aus Oggersheim, eine Weingegend. Er hat auch so in... Selbst bei internationalen Konferenzen, ein Freund von mir organisiert die schon seit auch 3 Jahrzehnten. Der hat so alle Insider-Informationen. Wenn so beim G8 die wichtigsten Staatschefs sich mal die Kante geben hinter verschlossenen Türen, da war er immer mit anwesend. Und Helmut Kohl hat sie auch fertig gemacht, so im Gespräch, auch das konnte auch ein sehr wichtiges politisches Gespräch sein, einfach mal so ein Stück Butter da irgendwo vom Tisch zu nehmen und sich dann schwupp, wie unser einer ein Stück Schokolade sich einzuverleihen.
Ja, schlank war er nicht.
Die ungesunden Sachen schmecken mir halt am besten.
Ja, ich kann gar nicht sagen, der hat natürlich ohne Kohl hätte es zumindest nicht so schnell die Wiedervereinigung wahrscheinlich einfach nicht gegeben.
Ja, er hat damals tatsächlich, und das ist ja wahrscheinlich auch seine Meisterleistung gewesen, hat erkannt, dass
der
Spalt offen steht,
ja,
und ist da einfach brachial durchgestürmt.
mit seiner Männer-Sauna-Freundschaft
zu Gorbatschow.
Ja. Ja.
Und ja, da an der Stelle muss man für die historische Leistung ihm ja wirklich applaudieren.
Ja, das muss man. Der hat wahrscheinlich auch die ein oder andere schmutzige Geschichte an den Hacken, aber ja, bleibt in dem Geschäft wahrscheinlich auch nicht aus, ne? Also auch heutzutage.
Ja.
Ist halt so ein schmutziges Geschäft, ne?
Absolut.
Hast du mal überlegt, in die Politik zu gehen?
Nie. Dafür bin ich nicht abgezockt genug. Und du siehst ja auch, die politischen Talente, also erstmal die ganzen alten politischen Talente, egal Schröder oder Kohl oder Angela Merkel, die werden oft beerbt von jungen Menschen, die auch so ein Talent haben. Da fällt mir Kevin Kühnert ein, der, glaube ich, jetzt wieder in die Politik eingestiegen ist. Egal, was man von ihm hält, das wollen wir mal völlig außen vor lassen. Aber man merkt sein Talent. Und als Politiker brauchst du ein Gespür, wo du Mehrheiten beschaffen kannst, wie du Leute überzeugen kannst, wie du Leute auch einsacken kannst. Und da gab es ja schon viele kluge Köpfe aus der Industrie, die in die Politik gewechselt sind, die sich aber da nicht halten konnten, weil, also dieses Geschäft, von außen sieht das ja immer so aus, ja, ach, die sind doch alle bekloppt, das macht, kannst du auch irgendjemand machen lassen. Nee, das ist das politische Geschäft zu lernen und zu verinnerlichen. Du musst durch den Jugendverband, du musst durch den Ortsverband, Kreisverband, Landesverband, bevor du in der Bundespolitik mitmischst, da musst du schon so ein Profi sein. Ich habe das in so vielen Runden, in so vielen Talkshows mitgekriegt. Da kannst du kannst dich bewaffnen bis an die Zähne argumentativ. Da hast du keine Chance gegen einen Politprofi. Der im Gegenteil, mit 3 Sätzen macht er dich auch noch lächerlich, dass du eigentlich rausgehen kannst.
Ja, rhetorisch muss man da auf jeden Fall sehr stark sein, ja. Und man muss natürlich auch irgendwie ein bisschen Kompetenz mitbringen.
Das ist alles.
Und ich möchte, ob man jemanden gut findet oder schlecht findet, ist ja nochmal ein anderes Thema, aber man muss jedem, der das macht, zumindest zugute halten, dass er es macht.
Ja.
Weil er es natürlich, kann immer sagen, diese haben nur Eigeninteresse, gar keine Frage, gibt bestimmt auch welche, die das vor allen Dingen aus Eigeninteresse machen. Gesunde Selbstliebe gehört wahrscheinlich dazu.
Ja, wie jeder aber Unternehmer auch ein Eigeninteresse hat.
Ist ja normal. Aber ja, sie machen es am Ende fürs Volk und irgendeiner muss das natürlich machen. Ne? Also
ja, deshalb halte ich eben nichts vom Politiker-Bashing. Du musst ein dickes Fell haben, du kriegst jeden Tag faustdick serviert. Also ein Traumjob ist es nicht.
Ist wie mit den Lehrern. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der auch, der arbeitet in einer Kantine einer Schule und sagt, das ist für mich ganz gut. Ich habe die 13 Wochen im Jahr, wenn die Ferien haben, habe ich auch Urlaub. Und dann sage ich, ich gönne dir das total und ich finde es auch gut. Ich habe schon früher immer, wenn Leute gesagt haben, ach Lehrer, die faulen Schweine, 13 Wochen frei, dann gesagt, na dann werd doch Lehrer. Also feel free. Ich könnte nicht Lehrer sein.
Ja, und du kriegst auf der Bühne nach wie vor kriegst du immer Applaus, wenn du Lehrerwitze machst.
Ja, aber klar.
Siehst du, ist vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel, aber das ist einem dann auch so billig mit den Jahren. Ja, wenn du sagst, ja, ich habe nichts gegen Lehrer, die tun noch nichts. Schon hast du einen Lacher. Ne?
Ja. Ach, du verdienst auch so einfach dein Geld, ey.
Ja, ich ja.
Aber ist auch schön.
Ich ja. Ja, absoluter Traumjob. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Und das ist natürlich das Schönste, was es gibt, wenn man so das, was man gerne tut, dann eben auch beruflich machen kann.
Guck mal, ich habe immer das Gefühl, dass ich arbeite. Mir sagen die Leute aber nach, also du hast ja auch... tust ja gar nichts, außer
apropos
trinken den ganzen Tag. Apropos.
Noch ist er kühl.
Jetzt haben wir ein Cremant aus Südfrankreich, aus der Region Limoux von Maison Aguila.
Ja, ich habe schon gebrochen. Und
Merkel, der meint's ernst.
Schöne Nase, finde ich.
Das spüre ich schon. Wirklich. Es riecht schon so, wie ein guter Abend anfängt, oder? Wirklich, also wenn ich jetzt irgendwo eingeladen wäre und würde diesen Cremant trinken.
Ja, der schmeckt leider auch extrem geil.
Dann würde ich wirklich schon zu Hause anrufen und sagen, ich komme heute auf jeden Fall später.
Ja, leider ist ja. Das ist eine Sau. Weil du trinkst, du hast gleich Bock auf den zweiten Schluck.
So hat Thomas Hermanns mich mal angekündigt bei einer Preisverleihung. Es war alles hochseriös und ich habe eine Laudatio gehalten, er hat durch den Abend geführt und hat dann so fünf, sechs, sieben gute Sätze gefunden, um mich zu loben, auch seriöse Sätze, das war alles hochseriös und dann sagt er, und hier ist er für Sie, ein feiner Kerl, aber im Bett ist er eine Sau, Atze Schröder. Ich konnte wirklich 3 Minuten gar keinen Gag erzählen, weil ich so gegeiert habe.
Geil. Nee, aber ich finde es wirklich, also das ist auch tatsächlich
Hammer.
Ja, ich muss gestehen, ich hatte sehr, sehr lange gar kein Cremant im Sortiment. Ich probiere ja bei mir alles selbst und wenn mir was nicht gefällt, kann ich das nicht verkaufen.
In welchem Segment liegt denn so eine Flasche?
Die kostet bei uns
im Jetzt wäre geil, Handel, wenn du sagen würdest, so 385.
Ja, aber schon eine Kiste. Nee, kostet 14 Euro, 12, 13, 14 Euro. Also ist super bezahlbar im Vergleich zu Champagner. Und der läuft wie die Feuerwehr. Und ich habe den jetzt einige Zeit nicht getrunken. Aber ich muss feststellen.
Ach so, ich hätte beim ersten Schluck nicht so begeistert sein dürfen. Ich muss gleich noch einen zweiten und einen dritten nehmen. Aber dann.
Dann wird es halt noch besser.
Dann wird es auch langsam Zeit,
die Türen zu.
Oben Doppelzimmer zu buchen.
ich finde wirklich, also ich bin. Der ist natürlich auch ganz anders als der Riesling von der Stilistik, aber
wirklich, ne, das ist ja ein Unterschied, als wären es komplett andere Getränke.
Aber ich finde, er ist, ich glaube, der Riesling ist einfach super, gerade auch zum Essen, dieser Messmer Riesling Sekt, wunderbar.
Ich trinke ja auch zum Essen gern Champagner oder Cremant,
ja,
auf jeden Fall auch. Schaumwein.
Ja.
Und ist das in Ordnung?
Total, total.
Also wenn jetzt
du kannst vom Aperitif über Vorspeise, Hauptgang, Dessert, alles mit irgendwas Prickelndem machen. Das ist überhaupt kein Problem.
Und also wenn jetzt da Michael Kutay sitzen würde,
ja.
der würde auch sagen, kann man 100%ig machen.
Unser Freund Michi Kutay von der Hanse Lounge würde das auch sagen. Und der hat zum Beispiel Aguila sogar auch im Sortiment. Okay. Kauft er bei mir. Das auf jeder Feier gibt es den eigentlich immer. Ich weiß gar nicht, warum ich den so lange nicht getrunken habe. Den gibt es auch in Rosé, der ist auch sehr gut, der ist ein bisschen trockener, aber ich finde, der hat eine tolle Frucht und die Perlage, die Kohlensäure ist auch wunderschön. Ach, ich könnte jetzt wirklich abschließen und mich hier betrinken, muss ich wirklich sagen.
Ja,
also. Dann, tschüss.
Völlig,
wir können nicht mehr.
Völlig aus.
Ah, das ist ja herrlich.
Guck guck mal, ich sitze hier irgendwo, so komme ich auch in ein Hotel rein, ich gucke immer nach oben, weil ich ja früher so Technik verkauft habe. Ne? Also von Beleuchtung bis über Mikrofone bis hin zur Konferenztechnik. Und das sitzt so drin. Ne? Ich gucke immer, wie ist die Installation, wie hat man das alles integriert, welche Marken und das kriegst du auch nicht mehr raus.
Ja.
Aber so bewahrt man immer Haltung beim Reinkommen ins Hotel. Vor allem, wenn einer kommt und ein Mitarbeiter, vielleicht auch ein leitender Mitarbeiter des Hotels, kannst du gleich sagen, da hinten müssen wir nochmal eben rammen. Holen Sie mir mal einen Schraubenzieher und eine Leiter. So kann es nicht bleiben.
Das ist aber Fluch, also das ist ein Fluch, ne? Für viele. Also ich habe einen guten Freund, der Hotelier ist, der hat 10 Hotels und er sagte, es ist einfach schwer für mich, in die Hotels zu gehen, weil ich alles sehe.
Ja, aber
da hängt eine Birne geht nicht, ja, ich krass dich aus.
Er ist in der Hotellerie, ne? Ich genieße das so, weil nehmen wir mal das Fontenay Hotel,
ja.
So, was ja langsam funktioniert, obwohl in der großen Halle, wo oben die Bar ist,
da ist, immer noch ist der Wasserfleck immer noch da? Da
ist der Wasserfleck immer noch da. Das macht mich wahnsinnig.
Der ist doch schon seit Eröffnung quasi da.
Ja, seit 4-5 Jahren ist er jetzt da. So, und am Anschlag war das Hotel ja eine Katastrophe.
Ja.
Türen schlagen falsch
ja,
an,
und,
Böden falsch gelegt, teilweise Wege zur Toilette zu lang und so. Und wenn man, wie ich jetzt seit 30 Jahren, immer so 150 bis 200 Hotelübernachtungen im Jahr hat, dann siehst du das, dann du kommst in ein Hotel, du weißt eigentlich nach einer Minute, nachdem du in der Lobby bist und mit irgendjemandem gesprochen hast, weißt du eigentlich, wo du bist. Und dann weißt du, du ahnst auch schon, was alles nicht geht.
Mhm. Und ob ein fähiger Direktor da ist oder ob ja, da jemand ist, der seinen Job nicht richtig
aber
macht.
Aber wir haben so viele Hotels und der Ingo Petersen hier. Ne?
Ja.
Ich meine, das ist natürlich... Das ist ein Hoteldirektor in Perfektion. Ich glaube, sowas gibt es auf der Welt eine Handvoll.
Ja, der hat das
und,
im Blut.
Die würden ja wahrscheinlich, er hat ja wahrscheinlich selbst oder gerade aus der arabischen Welt schon jeden Betrag geboten bekommen, um in Katar, Dubai, Abu Dhabi, wo auch immer, ein Top-Hotel zu führen. Und deswegen muss man ihm noch mehr Tribut zollen, dass er sich entschieden hat, hier in Hamburg zu bleiben und das beste Hotel Deutschlands.
Ich glaube, er war schon mal weg. Er war ja schon mal bei uns im Podcast und ich sag mal bei uns, er war bei mir im Podcast, als wenn hier 15 Leute sitzen. Und ich glaube, er war mal weggegangen und ist wiedergekommen. Und ich glaube, den werden die im Verrecken nicht wieder gehen lassen. Er wohnt ja auch mit seiner Frau und den Kindern hier im Haus, haben eine Wohnung oben, ganz schön. Und der Typ ist einfach ein so netter Mensch und so ein Profi. Und
aber du merkst es bis hin zur Blumengestaltung oder zur Garderobe.
Ja.
Du merkst an jeder Ecke, was das für ein perfekter Hoteldirektor ist.
Ja, Gastgeber durch und durch.
Ja, Wahnsinn.
Gastgeber durch und durch.
Und die Gastro. Ne? Und normalerweise hast du ja immer, entweder sind sie Hoteldirektoren oder F&B-Direktoren.
Mhm. Ja, genau.
Und er ist ja in beiden absolut Weltklasse.
Ja, Hammer. Wie sagt Franz Beckenbauer, der kann mit links und mit rechts.
Ja, er ist der Franz Beckenbauer der Hotellerie. Ja. So kann man es, glaube ich, sagen. Ne?
ja, als wir vorne ankamen zum Aufbauen oder zwar schon an der Tür vorne an der Straße, alle wissen Bescheid, ist herrlich. Ich bin begeistert.
Ich bin so gerne hier.
Ja.
Ich arbeite eigentlich nur noch, um hier essen zu gehen.
Ja, gut, das musst du natürlich auch, weil das ist ja auch dann direkt wieder weg.
Aber gut, hat seinen Preis und das ist ja auch ganz gut so.
Das ist so. Hast du denn, wenn du in Hamburg wohnst, irgendwas Neues, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt hin? Ich habe ja das Gefühl, obwohl ich in der Stadt lebe, ich kriege die Hälfte nicht mit.
Naja, wir sind schon sehr traditionsbewusst. Mein Lieblingsitaliener verrate ich nicht.
Den bitte, kennst du, bitte, aber, bitte. Ich kenne ihn aber bitte nicht, sonst können wir da nicht mehr hingehen.
Den können wir nicht nennen. Also müssen wir, ich hätte einen guten Tipp. Da waren wir auch schon öfter zusammen. Und zwar ist das Okay.
Oh ja.
Früher das Okay.
Okay, jetzt am Kai.
So französisch geschrieben, ja. Das haben die Leute aber nicht kapiert. Ja. Ist ja. So schräg gegenüber von Hänsler. Hänsler im Hafen.
Ja, hinten beim Fischereihafen-Restaurant.
Genau, so 100 Meter hinterm Fischereihafen-Restaurant oder 200 Meter. Und für mich immer noch ein Geheimtipp, komischerweise, weil Küche top, absolut.
Ja.
Klassische Küche, sie haben natürlich Schwerpunkt Fisch. Aber auch Fleisch, klassische Küche eben, aber bis hin zur veganen Küche. Wie du weißt, ist ja meine Freundin Hardcore-Veganerin.
Ja.
Und da haben die in der Küche so charmant reagiert und ihr fünf-Gänge-veganes Menü, wo ich eigentlich alle Gänge mitgegessen habe, und die waren eine Sensation. Also da müssen wir unbedingt bald mal wieder hingehen.
Ich war witzigerweise gerade erst da. Die haben lange keinen Wein bei mir gekauft, aber jetzt haben wir es soweit, dass sie Kunde geworden sind. Und die haben ja einen ganz bezaubernden Restaurantleiter, Jin, der kleine Asiate, den ich auch schon fast, glaube ich, 20 Jahre kenne.
Aber der ist auch ein perfekter Gastgeber.
Der ist eine Granate.
Und sag mal, wenn sich alle krank melden würden da im Restaurant, ja, wer in der Lage, das alleine zu schmeißen? Und wenn es keine Wartezeit.
Ja, ja, ja.
Ja, perfekt.
Kochen wird er auch noch.
Das wäre einer meiner Geheimtipps. Dann waren wir letztens zusammen in einer Sterneküche in Winterhude. Aber wie ist das Restaurant noch?
Wo wir zusammen waren?
Ja.
Im Chör.
Wir waren, und da muss man an dieser Stelle unbedingt in Winterhude das Chör nennen. Das ist moderne Sterneküche. Erschwingliche Sterneküche.
Ja, und entspannt, nicht so schickimicki.
Sehr entspannt, auch toller Service, sensationelle Küche. Also,
das stimmt.
Ich meine, wir graben uns jetzt gerade hier selber das Wasser ab und sägen an dem Ast.
Jetzt kriegen wir keine Tische mehr, ne?
Der Laden ist halt nicht so besonders groß, das Restaurant ist nicht so besonders groß. Ja. Und ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis, also wer in Hamburg moderne Sterneküche möchte, sollte das unbedingt probieren.
Da war ich auch wirklich sehr begeistert, muss ich sagen, nachhaltig. Chef's Warehouse.
Chef's Warehouse,
okay. In der Hafen City.
Ja, und das, da muss man ganz klar sagen, das müssen wir an dieser Stelle mal nennen, da waren wir auch zusammen. Chef's Warehouse.
Ja.
Unvergleichlich eigentlich, oder?
Ja. Also das Konzept kommt ja aus Südafrika, aus Kapstadt im Grunde genommen. Die haben da aber allerdings mittlerweile... Liam, der das da gestartet hat, der ist Ire, hat da, glaube ich, mittlerweile 10 Restaurants, Chef's Warehouse hier, Chef's Warehouse da, überall so.
Okay.
Und Christoph Strenger, der ursprünglich mit das East Hotel ins Leben gerufen hat, ist so ein halbes Jahr im Jahr in Südafrika und hat, als die Elbphilharmonie eröffnet hat, schon die Idee gehabt, das Konzept dort reinzubauen. Und das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Die haben sich für so ein norddeutsches Konzept entschieden, was dann auch gescheitert ist.
Das wollte ich gerade sagen, das hätte ja Elfi aber wirklich gut getan.
Ja, für die Elfi wäre das sehr gut gewesen. Und jetzt haben sie das Konzept, meine Freundin Lina Koch hat das Konzept zusammen mit Christoph da jetzt aufgemacht, in einer alten Maschinenhalle der Hala, 180 Sitzplätze. Aber so, dass man, also der Laden ist eigentlich so, dass da auch 300 Leute reinpassen, ohne Probleme. Die haben also wirklich sehr luftig das gestellt. Eine riesige Bar ja oben mit 120 Sitzplätzen, und in die Bar passen also mit Stehplätzen auch schon fast alleine 200 Leute rein. Und dann diese moderne Küche, ja, das ist einfach mal was anderes.
Wenn der Stenger das macht, er wird nicht 24 Plätze nur haben.
Nein, das muss laufen. Der Rubel muss rollen, die Rente muss gesichert sein. Und ich finde es super mutig, so eine große Investition zu tätigen in dieser Zeit. Aber am Ende ist es natürlich auch, das ist Gastronomie. Das ist Gastronomie.
Ich bin ja nur Gast. Du bist ja in einem anderen Bereich. Du bist ja Lieferant.
Ja.
Ich kann nur sagen, die Restaurants, die ich kenne, die entsprechende Qualität bieten, die vielleicht dann in einem oder anderen Fall auch mal 1, 2, 3, 10 Euro teurer sind, die laufen alle gut. Mhm. Weil das größte Problem ist, glaube ich, in der Gastronomie ist ja auch immer Psychologie, das größte Problem ist doch, wenn du dich verarscht fühlst.
Ja.
So, das heißt...
Wenn das Wasser 14 Euro kostet.
Ja, das heißt, wenn du ablieferst, wenn du wirklich hinterher sagst, oh, war teuer, aber mal, ja, aber war geil. Das gut, ne? Ja. Und wir waren letztens noch zusammen in einem vegetarisch-veganen Restaurant, das Marquis. Das,
genau.
Ich weiß nicht, ob es schon Ottensen ist, aber ich glaube ja.
Ja, ich glaube schon.
Kann man auch empfehlen. Ne?
Ja, das war auch gut.
So Ambiente eher von einem Studentenrestaurant, ja. Aber die machen eine tolle Küche, das muss man schon sagen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Und da haben wir uns jetzt, da auf der Internorga haben wir auch viel darüber gesprochen, über Gastronomie und wie die Gastronomie läuft. Und ich fand es interessant, auch da, es gibt dann so, es ist so interessant, wie gerade auch so junge Köche dann sich, wie sie hochgehypt werden, auch durch Social Media. Und dann gibt es irgendwie so, was ja so ein neuer Trend ist, sind diese Pop-Up-Restaurants.
Ja.
Und dann hast du da irgendwie so Anfang, Mitte 20-Jährige, die, ja, mega erfolgreicher Gastronom. Und dann stehe ich da, ey, du hattest 3 Monate ein Pop-Up-Restaurant mit 20 Sitzplätzen, also.
Was willst du damit erreichen, ne?
Da kannst du ja nicht mal Umsatz mitmachen. Also nee. Da kannst du nicht wirklich Personal mit bezahlen und richtig was aufbauen. Wenn jemand 20 Jahre lang ein Restaurant hat mit über 100 Sitzplätzen und damit 20 Jahre lang Geld verdient und irgendwie 70 Angestellte bezahlt, dann kann man sagen, das ist ein erfolgreicher Gastronom.
Ja, ja.
Aber sowas fand ich interessant, wie das so, wie die in so einer Blase sind und so hochgehypt werden und spannend, wie das so unterschiedliche Sichtweisen gibt.
Ja, und man freut sich doch eben auch als Gast. Wie gesagt, ich bin ja nur Gast, wenn es um Gastronomie geht. Und ich bin auch gerne Gast, bin auf dieser Seite des Tresens genau richtig. Auf der anderen wäre ich der Vollversager. Aber wenn ich eine Leistung bekomme, dann zahle ich gern etwas mehr. Und das wird, glaube ich, das Konzept auch sein, wo vielleicht jetzt in den nächsten Jahren alle etwas mehr noch auf den Geldbeutel schauen müssen. Enttäuscht war ich vom Landhaus Scherer, muss ich sagen. Ich hoffe, das war nur ein Ausrutscher, weil sonst war ich großer Fan.
Vielleicht haben wir einen schlechten Tag erwischt.
Vielleicht haben wir einen schlechten Tag erwischt, aber es... ich weiß nicht, ob nicht bei manchen Restaurants irgendwann dann man so lange dabei ist, dass man vielleicht schon so einen Blick auf den Zieleinlauf hat.
Ja, also unser Abend hat mich auch nicht begeistert.
Ich mag es total da.
Genau, ich auch. Und ich war vorher zu einer Küchenparty da und das war sensationell.
Ah, okay.
Und deswegen
dann hoffen wir, dass es nur ein Ausrutscher.
Und das war, glaube ich, wir hatten einfach nicht den richtigen Tag erwischt, glaube ich. Ja. Aber es ist schön, dass die Gastronomiewelt so quirlig ist, dass so viel passiert. Es müssen ja auch mal Läden schließen, ist auch meistens gar nicht schlimm. Meistens sind die Läden, die schließen, die vermisst eh keiner.
Ja, aber du siehst ja selbst so Konzepte wie, da gehen wir nicht oft hin, aber trotzdem hat mich das Konzept begeistert, das Jing Jing.
Jing Jing.
Auch in Ottensen. Ne?
Ja.
Kann man ja bedenkenlos empfehlen, wirklich. Also ja. Ich habe noch nie jemanden dahin geschickt, der hinterher...
Für mich ist es immer ein bisschen laut.
Ja, ist laut. Das ist ein
für junge Leute?
Junger. Ja. Laden, cooler Laden auch,
ja.
In so einer
gute Drinks.
Alten Lagerhalle. Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Du bist nie enttäuscht, wenn du da rausgehst.
Das stimmt.
Ne?
Preis-Leistung ist einfach.
Passt.
Das passt einfach.
Ja.
Ne?
Ja. Und ich glaube, das muss man sich. Das sind ja Basics. Ich weiß nicht, warum die in der Gastronomie immer wieder vergessen werden, aber in der Gastronomie wird ja auch vergessen, Steuern zu zahlen.
Ich weiß gar nicht, was du meinst, habe ich nie gehört.
Ja, so. Aber ich meine jetzt die es wirklich vergessen.
Ja, nicht vielleicht, nur, vielleicht haben die neben die Mehldose gegriffen und das andere weiße Pulver
zu
viel
genommen. Ja, das kann ja alles sein. Ne? Wir kennen ja unsere Pappenheimer. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Da gibt es gute Unternehmer, schlechte Unternehmer.
Aber jetzt, du hast ja auch das Glück, nicht unbedingt jeden Pfennig zweimal umdrehen zu müssen. Aber gibt es so Situationen, wo du sagst, Leute, nee, mache ich nicht?
Ja, doch.
Ich hatte zum Beispiel neulich, kam ich vom Augenarzt, wollte zum Bäcker und die wollten für ein ganz schnödes, rundes, kleines Brötchen mit einer Scheibe Käse drauf und dann hatten die noch nicht mal Butter, sondern Remoulade drauf geschmiert, wollten sie 4,05 Euro haben. Dann habe ich gesagt, Moment, dieses Brötchen liegt da und kostet 45 Cent. Und diese Scheibe Käse kostet wahrscheinlich nicht mehr als 30 Cent. Und daraus werden durch Aufschneiden und Remoulade 4,05 Euro. Da habe ich gesagt, nee. Nicht wegen 4,05 Euro. Also ich hätte auch 8 Euro ausgegeben, wenn es ein gutes Brötchen gewesen wäre. Aber das fand ich irgendwie nicht passend.
Ach, so einen Moment habe ich auch. Ich war letztens im Hotel Mussmann in Hannover. Eigentlich auch ein Grand Hotel. käme man nie drauf, wenn man im Hotel
Hannover
residiert. Ja, ist ja auch im auch direkt in der Nähe vom Bahnhof ist ja auch der Luisenhof. Das sind ja die zwei guten Hotels da, glaube ich. So, Frühstücksraum, naja, unten im Keller. Und dann habe ich gesagt, ja, ein Cappuccino bitte. Ja, kein Problem. Ich sage, mit Hafermilch. Ja, kostet 5 Euro mehr. Frühstück war inkludiert. Ne? Ja, wieso? Ja, kann ich nicht begründen. Ist halt Direktive der Hotelleitung. Willst du mich verarschen oder was?
Das ist ja Diskriminierung.
Ja, absolut. Mit Hafermilch, der ist nicht inkludiert ins Frühstück, sondern den musst du dann komplett selber zahlen. 5 Euro ist ja echt schon auch stolzer Preis. Naja, dann habe ich mein Frühstück bestellt, bin aufgestanden, bin rübergegangen zum Bahnhof, habe mir da zwei Cappuccino to go bei Haferkater gekauft.
Ah, die sind super.
Die haben immer eine super Qualität. Ja, ja, und dann habe ich mich da wieder hingesetzt. Und der Kellner fand es auch schlau. Und das sind so Fälle, oder letztens ausgerechnet in Osnabrück.
Aber da gehst du da nie wieder hin.
Nee. Ausgerechnet in Osnabrück, da gibt es so eine Rösterei, glaube ich. Man guckt ja immer, wo kriege ich guten Kaffee. Rösterei ist immer schon mal eine ganz gute Voraussetzung, weil die eben Kaffee als Kerngeschäft haben. So, also da gibt es die Coffee Lovers in der Altstadt. Coffee Lovers. So. Da kostet ein Flat White mit Hafermilch 6,30 Euro.
Oh.
Aber jetzt nicht der halbe Liter, sondern so, ne? Und dann fühle ich mich verarscht und dann erzähle ich es auch jedem. Ich habe den gekauft, weil da hatte ich jetzt nicht Mut genug, einfach wieder abzuhauen, weil der schon fertig war und er auf die Theke gestellt wurde. Aber so teuer ist er nicht mal in Hamburg und in München. Und das da muss ich sagen, Leute, wenn ihr in Osnabrück seid, geht bitte nicht zu Coffee Lovers, weil das ist Wucher.
Und ja, Wucher,
das,
genau.
Das muss man auch anprangern.
Nur weil ich war heute Mittag, hatte ich noch einen Geschäftstermin, dann waren wir in, ich will es den Namen gar nicht nennen, aber in dem Hotel, wo du auch öfter mal schwimmen gegangen bist früher, ne?
Ja.
Die haben eine französische Brasserie, da sollte ein Espresso 5 Euro kosten. Da dachte ich auch schon, ein einfacher Espresso 5 Euro.
Man muss aber zugeben, dass
das... Ohne dass das aus der Siebträger kommt, weil das kommt aus dem Vollautomaten.
Oh, nee, das ist natürlich...
Da dachte ich auch, Freunde...
War das Mittagessen?
Ja.
Ja, das Mittagessen ist allerdings sehr günstig, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Der Backfisch mit Kartoffelsalat hat 18 Euro gekostet.
Aber inklusive...
Nein, kein Getränk, alles
extra. Nein, aber inklusive Vorspeise und...
Dessert. Nee, das kam alles extra. Haben die nicht mehr wie früher, können die sie nicht mehr leisten. Alles teuer.
Ich gehe morgen Mittag bin ich da. Ich guck's
Beschwerde.
Mal. Weil ich war vor einem halben Jahr doch noch da und da bin ich auch immer der Jüngste, das genieße ich. Ich habe da letztens mal einmal, da stand in dem Windfang vorne, das war ja im Winter geschlossen, damit man durch den Haupteingang reingeht, standen tatsächlich 12 Rollatoren. Roland Kaiser hätte spontan Unplugged gesungen.
Ja, aber es ist halt, man fühlt sich da schon wohl, ne?
Ich finde ja, dass da die Qualität gut ist.
Ich muss sagen, das Essen war sehr gut heute Mittag auch.
Aber 5 Euro, ich weiß ja nicht, was es hier kostet. Aber hier, siehst du, und das ist ja vielleicht ein gutes Beispiel. Hier würdest du das gar nicht hinterfragen. Ohne Probleme,
hier würdest
du
gar nicht hinterfragen.
Weil das Gesamtniveau so hoch ist.
Ja.
Ne? Und im Frontenay ist halt das Problem, wenn ich da 5 Euro für einen Kaffee bezahlen muss und die ganze Zeit auf diesen Fleck an der Decke schaue.
Wir haben letztens über Wasserpreise gesprochen und dann habe ich gesagt, naja, im 4-Jahres-Zeiten kostet das Wasser 8 Euro. Und dann sagt er, oh, ich sage es aber nur 0,25.
Naja, im Bayerischen Hof kostet glaube ich 13 oder 14
die
Flasche. Ne?
Ja. Ja, gut.
Tja.
Also, was soll der Geiz?
Und dann muss ich aber noch nach München.
Ja. Karl Lagerfeld sagte, das Geld muss zum Fenster rausgeschmissen werden, damit es zur Tür wieder reinkommt. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Und ist bügelfrei, oder? Ja. wir gehen ja auch immer in den Bayerischen Hof. Da saß letztens...
Früher ist man doch immer ins Sofitel gegangen, dachte ich.
Ja, ich war auf Tour war ich immer im Sofitel, auch wenn privat unterwegs bin, dann gehen wir gerne in den Bayerischen Hof, weil ich da immer Bekannte treffe.
Ja.
Und da ist ja ähnlich...
Die Söderin.
vielleicht nicht ganz so wie hier, aber ähnlich wie hier, auch bestes Niveau, wenn man mal vom Frühstücksbuffet absieht. Die haben ja auch Sterneküche da drin und da saß der, den Namen verrate ich nicht, fängt mit M an und hört mit Aschmeier auf. saß da mal am Nebentisch, das war alleine.
Vor der Operation oder nach der Operation?
Das weiß ich nicht, wir nennen ihn nur den Varan und das war total unangenehm. Ich weiß nicht, ich will jetzt hier auch nicht so viel behaupten.
Nein.
Es war laut.
Ja. Was soll man sagen? Es gibt ja Menschen,
und das macht ja ein gutes Hotel auch aus. Ne? Man holt alle da ab, wo sie stehen.
Aber wo du gerade München sagst, gehst du eigentlich zum Oktoberfest? Bist du so ein Oktoberfestgänger? Gar nicht wahrscheinlich.
Nee, absolut nicht. Also einer meiner besten Freunde, die Anekdote muss ich hier schnell erzählen, Axel, hatte, der absolute Oktoberfest ist. Der ist aber allerdings auch Bayern-Fan.
Ist er Fan?
Total.
Och, müssen wir mitnehmen.
Beides. Er ist auch Bayern-Fan. Also absolut würdeloser Mensch. Und der hatte über Jahre seinen Zahnarzt überredet, mal mit zum Oktoberfest zu kommen. Sein Zahnarzt ist ein Schöngeist vornehmster Gattung. Ich hätte beinahe gesagt, der ausschließlich in der Postkutsche reist und sich dadurch häufigen Anfeindungen der Autobahnpolizei ausgesetzt sieht.
Mein heimlicher Traum, Postkutsche.
Und den hat er irgendwann überredet. So einer, der in seiner Freizeit Cello spielt und Brahms hört und so. Den hat er mitgenommen zum Oktoberfest. Hat sich überreden lassen. So, und dann Axel hat sich um den immer besonders gekümmert, so am Tisch. Und irgendwann sieht er ihn nicht mehr am Tisch. Und guckt so unter den Tisch, da sitzt ein Zahnarzt da mit so einer Maß und der reiert in die Maß rein.
Oh nein. Ne?
So, und dann guckt Axel 5 Minuten später, sieht, dass sein Zahnarzt die Maß wieder austrinkt. So, und am nächsten Morgen im Hotel, Zahnarzt war noch nicht beim Frühstück gewesen und Axel hat gedacht, oh Gott, ich habe diesen Mann zerstört. Was habe ich nur getan? Ne? Nimm den mit zu so einer Assi-Veranstaltung. Da kam sein Zahnarzt rein zum Frühstück, setzte sich an den Tisch und hat Axel umarmt, hat gesagt, das war einer der schönsten Abende in meinem Leben.
Och, herrlich. Vielleicht sollte ich dich mal mitnehmen.
Nee, ich bin kein Typ fürs Oktoberfest, wirklich. Da ist alles, was da passiert, kann ich doch auch so erledigen. Mich irgendwo tagsüber hinsetzen. Ich mag es ja, mich tagsüber zu betrinken. Aber dafür muss ich nicht aufs Oktoberfest. Die Musik ist grässlich, es wird rumgegrölt.
Ja, das stimmt alles. Das stimmt alles einwandfrei.
Und man ist da in einer, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, sagt doch Oma immer.
Womit machen wir denn dann eine Freude, wenn es nicht zum Oktoberfest geht? Also doch wieder zu Onkel Dittmeier.
Du würdest mir eine große Freude machen. Die Idee ist jetzt gereift, während wir hier die tollen Weine, Schaumweine trinken, dass ich mit Micky und Axel, von dem ich eben gesprochen habe, vielleicht hast du auch ein bisschen Zeit über, wir mit einer Kühltasche uns an die Alster setzen, so im Mai, Mitte Mai bis Mitte Juni, da irgendwo, wo es schon schön warm ist. Und dann setzen wir uns da auf die Bank, da bei uns in der Ecke. Und saufen uns einen richtig schönen Cremant Schaumwein-Rausch an. Das wäre ein Traum.
Ja, oder vielleicht eine schöne Flasche Krug oder zwei.
Ja.
Das können wir auch machen.
Ja.
Kümmere ich mich drum.
Das wäre für mich ein Träumchen.
Okay, Auftrag angenommen. Von den dreien, die wir heute probiert haben, welcher hat dir denn am besten gefallen?
Der Cremant ist schon echt gut, das muss man sagen. Also, da würde ich jetzt auch direkt mal eine Kiste verschicken.
Ja, das ist
und auch von dem Riesling. Ich würde schon fast sagen, man weiß es nicht, der Cremant ist auch gut. Aber ich würde gerne mal so einen Abend mit dem Riesling verbringen, sagen wir es so. Weil mit den teuren Champagners haben wir schon alle Aggregatzustände durch.
Alle Aggregatzustände.
Und kennst du dieses, oder kennt ihr alle, diesen Moment, wo du Champagnermüde wirst? Wenn du so über Wochen immer mal wieder Einladungen hattest, wo es Champagner oder Cremant, dann wird man manchmal so müde, was das angeht. Dann braucht man mal so 1-2 Abende mit einem guten Pilz.
Ja, Bier kann sehr helfen. Bier kann in vielen Situationen sehr helfen.
Wenn es richtig schön kalt ist, so ein Bitburger oder so.
Das geht runter wie Öl.
Ja.
Ja. Also würdest du sagen, dein Favorit war der Riesling oder der Cremant?
Der Cremant ist gut,
aber
der hat mich nicht überrascht. Mhm. Der hat mich animiert, mit dir bis morgen früh jetzt
weiterzutrinken,
die Stadt unsicher zu machen.
Das kriegen wir hin.
Und man fragt sich ja mal, was ist es, ne? Eine Stadt unsicher machen. Und jeder, der schon mal mit Timo Wolf unterwegs war, weiß, so geht das.
Ich habe schon überlegt, ob ich das als buchbares Produkt mal anbiete. Ja, ein Abend mit Timo.
Man sagt ja, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, ja, ne? Dr. Eckhard von Hirschhausen. Aber ich glaube, das stimmt nicht.
Nein.
Man sollte, und das wäre mein Appell. Wie gesagt, ich trinke ja nicht mehr oft. Ich habe vorletzte Woche mit dem Stammtisch jetzt mal wieder eingetrunken, nach 2,5
Monaten. Aber dann ja wahrscheinlich ordentlich.
Aber das letzte Mal war im Dezember. Also es waren gut 2,5 Monate dann oder 3 Monate. Aber so ab und zu und wenn dann, ja, der Champagner-Rausch ist immer noch, oder Cremant oder Schaumwein-Rausch, eben durch die Kohlensäure und so, ist immer noch mal ein bisschen anders und so ein bisschen leichter. Verleiht Flügel, wie
man sagt. Verleiht Flügel, das ist gut gesagt. Ja, das finde ich auch. Es beflügelt einen, ja, finde ich auch.
Ich würde nie Red Bull oder Ähnliches trinken, aber Champagner verleiht wirklich Flügel.
Ja, 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 ja. Guter Champagner ist immer gern genommen. Und wenn du jetzt an einen Song denken müsstest, ne, bei deinem Lieblingsschaumwein, ne, und würdest, wenn ich den trinke, dann denke ich an, geht musikalisch in die und die Richtung. An welchen Song würdest du da denken, als großer musikalischer?
Oh, jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Ich habe tatsächlich eben beim Trinken schon gesagt, das ganze Thema, so Champagner, Cremant, Riesling, Schaumweine, Winzersekt, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
Ja, ja, doch. Im Grunde genommen, der Messmer ist im Grunde genommen Winzersekt. Das muss man ganz klar so sagen. Der Riesling wird dort auf dem Weingut gemacht. Das ist ein Winzersekt, ja.
Und ich fühle so ein bisschen, dass es fühlt sich an wie ein Auftritt von Harry Styles, finde ich.
Ah!
Edel, gut. Man wird nicht verarscht.
Bisschen wild.
Ja. Und da wäre ich dabei.
Ja, dann packen wir mal einen Song von Harry Styles auf unsere...
As It Was.
Vielleicht. As It Was?
Ja.
Packen wir unsere Spotify-Playlist. Der geht ja wieder auf Tour dieses Jahr, ne?
Ja, also meine Freundin hat Karten für Amsterdam. Die hat alle Tricks angewandt. Die kennt auch jeden Trick, den man da gebraucht, um an Karten zu kommen. Weil die Karten waren ja innerhalb von Sekunden weg. Und die Tour wird sicher lang. Er schmeißt ja jetzt auch nach 3-4 Jahren alles wieder rein, promomäßig. Allein dieses Konzert jetzt in Manchester,
ja.
um das Album zu promoten, das war schon wieder eine Sensation. Und ich glaube, es wird richtig gut. Und ja, und das hat, und er hat so eine Leichtigkeit auf der Bühne. Die hat man oder hat man nicht. Das kann man nicht trainieren. Die bringt er mit. In dem, was er tut, ist er eh sicher. Kann jeden Song singen, spielt teilweise auch Gitarre oder Keyboards und ist so locker auf der Bühne. Das, ja, und das ist alles Champagner, was ich da spüre.
Also du meinst, wenn man die Chance hätte, ein Ticket zu kriegen, sollte man hingehen?
Unbedingt. Unbedingt.
Ich habe großspurig ein Newsletter von den lieben Freunden von American Express bekommen, dass Harry Styles auf Tour geht.
Ja, da hat man schon mal gute Chancen.
Und dass ich als Karteninhaber bevorzugt einen Tag vorher oder 2 Stunden vorher, nee, einen Tag vorher vor dem offiziellen Verkauf durfte man schon Karten kaufen. Und ich bin dann auch relativ pünktlich in diese App gegangen, um das zu buchen und war dann aber auf Platz 400.000 und irgendwas und hab dann gedacht, okay, es haben doch relativ viele Leute Interesse daran.
Ja, Spatzel hat natürlich alle Tricks angewandt, weil du bist noch mal etwas weiter aufgerückt, wenn du im Merch was bestellt hast.
Ah, ja, ja, ja.
Sie hat dann sogar eine Kassette, eine alte MC
von
ihm bestellt und da hat sich sogar jetzt noch ein Walkman dazu gekauft.
Ach krass.
Und war dann auf Platz 4.000 und war nach 3 Minuten ping mit 3 Tickets dabei.
Ja, da muss ich nochmal gucken, was ich da noch machen kann.
Ich bin absolut sicher, dass er ganz viele Zusatzkonzerte noch geben wird, weil er hat ja eine ganze Zeit in dieser Pause jetzt zwischen den Alben und den Tourneen in Berlin verbracht.
Ah, ist das so?
Ja, ja, hat in Berlin gewohnt, hat auch viel produziert in Berlin, aber hat da der ganz große Erfolg kam ja erst vor 3, 4, 5 Jahren. So, und hat diese Zeit, das muss ja auch alles erstmal verarbeiten, dass du zu einem solchen Weltstar wirst. Und das hat er in Berlin gemacht, das alles verarbeitet und wurde da auch permanent gesehen, beim Joggen, beim Kaffee kaufen, beim ganz normalen Alltag. Und
aber der kann ja auch nicht mehr alleine auf die Straße gehen.
Nee, auf keinen Fall. Aber die Berliner haben ihn in Ruhe gelassen in der Zeit, weil da ist Berlin ja cool genug, so jemanden nicht anzusprechen. Aber deswegen vermute ich, dass es mindestens eine Woche Berlin irgendwann geben wird. Überleg mal, der spielt New York 30 Tage, einen Monat im Madison Square Garden.
Wie bitte?
Ist alles natürlich direkt ausverkauft. Ne? Aber in den USA sind die Tickets nochmal teurer gewesen, bis 800-900 Euro hoch. Und das war auch in Minuten ausverkauft. 30 Tage Madison Square
Garden. Die Amis haben ein ganz anderes Verhältnis dazu, was so Ticketpreise angeht. Auch Hotelzimmerpreise in Amerika, wenn die nach Europa oder Deutschland kommen, die lachen sich ja tot.
Ja.
Wenn die hier ins Vierjahreszeiten kommen und sollen hier 600 die Nacht bezahlen, dann sagen die, wie bitte? Halber Preis? Machen wir.
Gibt es so günstige Hotels?
So günstige Hotels? Nur Budget. Ja, verrückt. Ja, ich werde mal gucken. Ich glaube, ich habe ja Mai Geburtstag. Falls dich jemand fragen sollte, was ich mir wünsche, sagst du einfach, schenk ihm doch Harry Styles Karten. Sehr gut. Ach, das war wieder traumhaft heute. Mein Lieber, wir könnten sicherlich noch Stunden hier sitzen, aber wir machen vorher lieber die Kameras und das Mikro aus und betrinken uns alleine weiter.
Alles Weitere würde die Bevölkerung verunsichern.
Wir wollen nicht, dass kriegsähnliche Zustände bei uns ausbrechen. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
Ja.
Das war wieder sehr schön.
Timo, wenn du rufst, bin ich immer da.
Immer so leicht mit dir. Und ich freue mich noch auf viele gemeinsame Stunden. Und an die Weinnasen da draußen, ich kann euch nur empfehlen, geht online, googelt Atze Schröder und bucht euch Tickets für die Show, die heißt
Love Machine.
Love Machine.
Ja, wenn ihr mal wieder richtig lachen wollt,
ja.
Da gibt es ja bei mir die Garantie. Da muss man auch nicht lange rätseln, wie hat er es jetzt gemeint. Ihr kriegt wirklich, wirklich einen Bauchmuskelkater. Kann ich garantieren, 100%.
Ich kann mich an mein erstes
Mal Ich freue mich jetzt schon auf Hamburg, obwohl es ja fast noch ein Jahr hin ist. Weil im Gegensatz zum letzten Mal, das war auch ein schöner Abend, aber da war ich ja am Anfang des Programms. Und jetzt komme ich ja, nachdem ich ja schon über ein Jahr gespielt habe, das Programm, das heißt, da sitzt jeder Gag, da kann ich mich so mental von der ersten Sekunde schon auf die Aftershow-Party konzentrieren.
Aber das ist ja nochmal ein gutes Thema. Ändert sich dann wirklich so viel vom Beginn des Programms bis zum Ende des Programms, bis du, wenn du jetzt das, sagen wir mal, 2 Jahre durchgespielt hast, deutlich entspannter, wenn du von der Bühne kommst zum Beispiel oder so? Oder
ja, ganz klar. Also klar, die Kracher, die lasse ich drin. Es gibt Dinge, die entstehen auf der Bühne einfach. Ich habe, das hatte ich gar nicht geplant. Letztens habe ich plötzlich über Howard Carpenter gesprochen, der ja letztens 80 wurde. Das war der Grund. Er hatte mich ja zu seiner großen Show eingeladen in der Dortmunder Westfalenhalle fürs ZDF aufgezeichnet. Und dann habe ich auf der Bühne einfach mal so ein paar große Hits von ihm gesungen. Zum Beispiel, ich habe erst nur gesprochen, habe gesagt, naja, meine Nachbarin, ich weiß nicht, wo sie hingeht und ich weiß auch nicht, woran es liegen kann. Aber sie hat wohl ihre Gründe, es geht mich ja auch nichts an, doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür und dann natürlich die ganze Halle schon, Alice, Alice, who the fuck is Alice? Da habe ich immer gesagt, wer ist denn diese Frau Rusefuck? Ne, das kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann habe ich aus dem Thema so viel gemacht und auch so Haus am See oder Annen-Mai Kantereit, ne, so zu Hause bist immer nur du. Und das ist so Popmusik, wenn du die richtig beleuchtest, du lachst dich halt schlapp. Ne?
Geil.
Ja, ich freue mich schon. Jetzt, wie gesagt, das ist ja klar, jetzt meine Heimatstadt Hamburg und das wird ein Riesen-Happening. Und ich habe ja mal 10.000 Bäume versprochen auf der Bühne.
Ja, ja.
Ich überlege jetzt schon, was ich beim nächsten Mal versprechen kann.
10.000 Schlüpfer.
Auf jeden Fall wird das auch ein Auftritt sein für einen guten Zweck. Ich weiß den jetzt noch nicht, aber
du hast ja noch ein bisschen Zeit, dir Gedanken zu machen.
Ja, ja, ja.
Ich werde dabei sein, du auch.
Ja.
Und kauft euch Karten. Ich glaube, das wird ein großer Spaß und vielleicht sehen wir uns da. Ich würde mich sehr freuen. Atze, vielen, vielen Dank. Das war schön. Wir gehen jetzt ein Trinken.
Gut, dass ihr heute Sport gemacht habt, ne?
Ja, ja, gut, dass du, genau.
Ja,
gut,
danke für die Einladung. Ich meine, wir haben ja eh den ganzen Tag was zu erzählen. Ich glaube, wenn wir beide nichts mehr zu sabbeln haben, dann ist da draußen alles düster. Und wir leben ja in einer Zeit, die an Krisen nicht gerade arm ist. Aber vielleicht muss man gerade in solchen Zeiten ab und zu mal die Birne ausmachen, sich dem Genuss voll hingeben, gut essen, sehr gut essen, sehr gut trinken, da vielleicht auch mal nicht auf den Euro schauen und dann kann man am nächsten Tag vielleicht neu ansetzen und auch mit klaren Gedanken wieder rangehen.
Ja, da muss man manchmal durchatmen und einfach auch das Leben tatsächlich mal im Moment genießen, das stimmt schon, das hilft auf jeden Fall.
Ja.
Denn die Krisen hören nicht auf, die Krisen waren auch immer da und die Erde dreht sich immer weiter und das Leben geht immer weiter, man muss sich da gar keine Sorgen machen.
Ja, genau.
Und deshalb kann, ganz einfach.
Lass uns mehr Schaumwein trinken.
Trinkt Schaumwein, lasst es euch gut gehen, liebe Weinnasen. Und wir hören uns und sehen uns nächsten Monat wieder. Nächsten Monat ist Diana Kinnert aus Berlin zu Besuch. CDU-Politikerin und Journalistin und schreibt auch Bücher. Und das wird ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt uns gewogen und macht es gut. Bye, bye. So, liebe Weinhasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken. Ich fand es eine mega gute und gelungene Folge und was für ein großartiger Gast. Folgt uns auf Instagram unter dem Handle wolfweine.de mit 2F geschrieben, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify Halbtrocken-Playlist, schreibt uns eure Wünsche auf Instagram oder per E-Mail an info@wolfweine.de und alle weiteren Infos findet ihr ebenfalls auf www.wolfweine.de. Und selbstverständlich erzählt euren Freunden von diesem tollen Podcast und schickt ihnen einen Link, damit wir noch viel mehr Weinnasen für diesen Podcast gewinnen können. Also sofort loslegen und für uns trommeln. Ich danke euch sehr für den Support und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge, euer Timo.